herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 189. Wir gehen mit großen Schritten auf die 200 zu, aber jetzt erstmal auf die aktuellen Geschehnisse. Heute mit dabei die Alex.
Hallihallo.
Der Marvin.
Guten.
Und der Basti.
Gute.
So, wir haben eine lange Reihe von Themen und ich würde sagen, wir steigen ganz aktuell ein mit dem Thema Wolfsburg. Ja, Basti, du warst vor Ort. Ich glaube, du kannst als erstes so beschreiben, wie so die Stimmung beim ersten Bundesligaspiel vor Ort war, oder?
Ja, also die Stimmung von Eintracht-Seite war eigentlich ziemlich gut. Zweites Spiel verloren, aber man hat gemerkt, dass jeder wieder richtig Bock hat, die Mannschaft zu unterstützen und auf Fußball. Das war bei mir ganz genauso. Man hat es im Block irgendwie gemerkt, dass so wieder ein bisschen das Feuer da ist. Von der Stimmung her hat sich das auch eher wie ein Heimspiel angefühlt. Ja, man muss dann sagen, gut, das Spiel ist zwar nicht gewonnen worden, aber es hat der Stimmung keinen Abbruch getan, muss ich sagen.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja zwischenzeitlich echt Schlimmes befürchtet, nachdem wir ja früh mit 0-2 zurücklagen und mir die Defensive gar nicht so wirklich gefallen hat. Ich muss sagen, Hasebe, den ich so davor sehr, sehr, sehr gelobt habe, konnte nicht das bestätigen im ersten Spiel, was ich eigentlich auch erhofft habe. Also rechte Verteidigungsposition sah nicht so gut aus. Aber gut, wir haben früh 0-2 zurückgelegen, aber dann kam die Eintracht doch einen Tick mehr in den Groove und dann sah das eigentlich relativ stabil aus.
Ja, wobei ich war eigentlich vorher schon zuversichtlich, weil die zwei Tore sind ja ehrlich gesagt aus dem Nichts gefallen. Wir hatten die ersten 5 Minuten des Heftes Handelns in die Hand genommen, obwohl wir auswärts waren und gegen Wolfsburg nicht unbedingt derjenige sind, der das Spiel machen muss. Von daher war ich so die ersten paar Minuten schon ein bisschen überrascht von dem, was ich gesehen habe. Positiv. Und dann fallen halt so zwei Gurkentore, bei denen wir halt echt durch kleine dumme Fehler hinten, ja, für mich aus dem Nichts raus 2 Tore bekommen. Wolfsburg war bis zu dem Zeitpunkt 0 am Drücker. Wir hätten davor schon das ein oder andere Tor machen können. Also ich glaube, wir hatten vorher 2 gute Chancen gehabt. Und deswegen, also das 1-0, da habe ich mir noch gedacht, naja, komm, wenn wir 1-0 hinten liegen, ist gar nicht so verkehrt, dann packen wir noch eine Schippe drauf. Ist vielleicht leichter für uns, wie wenn wir das frühe Tor machen. Ja, aber leider ist dann am Ende kein Punkt rausgesprungen.
Ja, es hat so ein bisschen, der letzte Kick hat mir so ein bisschen gefehlt. Also ich muss sagen, die Eintracht war ziemlich stark, in meinen Augen sogar stärker als Wolfsburg. Aber dann auf das 2-2 dann zu drängen, das hat mir ein bisschen gefehlt. Also es hat so irgendwie die letzten 5% waren dann vielleicht doch noch zu viel Respekt vor dem scheinbar großen Gegner da, der sich als gar nicht so groß dargestellt hat, weil ich muss vor Ort sich sagen, war Wolfsburg, sah im Stadion. Es hat mich nicht beeindruckt. Es war irgendwie, klar haben die große Namen, aber so wirklich Champions League Fußball habe ich da nicht gesehen und das macht mir quasi für die Champions League, für deutsche Hoffnung macht mir das jetzt nicht so viel Mut, weil ich denke, Wolfsburg ist eine Mannschaft, die sehr, sehr stark von ihren Individualisten abhängt und Dieter Hecking ist nicht der Übertrainer, zu dem er gerade gemacht wird. Weil das Spiel ist schon sehr viel auf Individualität ausgerichtet und da wäre mehr drin gewesen. Also ich bin mit dem Gefühl nach Hause gefahren zu sagen, ja, eigentlich war es geil und das, was wir letzten Wochen alles besprochen haben, dass wir Bock auf die Saison haben, dass die Mannschaft irgendwie einen guten Eindruck macht, hat sich alles bestätigt. Aber wenn dann irgendwie noch der Punkt fehlt, dann fehlt irgendwie was. Also ich hoffe, dass wir jetzt gegen Augsburg das nachholen und dass sich das bestätigt. Aber irgendwie so die letzten 5% Überzeugung haben dann doch noch gefehlt.
Du hast vollkommen recht. Der Punkt hat gefehlt. Man darf nicht vergessen, wir hatten 13 Torschüsse, aber Wolfsburg war einfach ein Tick effizienter. Wir hatten noch nicht so wie für wirklich viele zwingende Situationen. Trotzdem waren wir eigentlich offensiv bemüht. Der letzte Punch hat gefehlt. Das fand ich halt auch ehrlich gesagt schade, dass wir in den letzten 20, 30 Minuten eigentlich auch kaum noch gefährlich vor das Tor der Wolfsburger kamen, weil da wäre vielleicht noch was möglich gewesen. Wolfsburg hat bei weitem nicht so gut gespielt, wie ich sie befürchtet habe. Und De Bruyne ist eigentlich mehr oder weniger hinterhergelaufen, also hat für mich überhaupt kein entscheidendes beziehungsweise ja nichts Entscheidendes zustande gebracht. Da gab es andere wie ein Kruse, die mir wesentlich besser gefallen haben. Ich finde es nur wirklich schade, dass die Eintracht nicht das letzte Quäntchen Glück oder das letzte Quäntchen Energie hatte, um ihrerseits dem Spiel nochmal einen Stempel aufzudrücken, weil es wäre möglich gewesen. Und das ist das, was ich ein bisschen bitter finde, denn scheiße, die Eintracht hat diese Möglichkeit gehabt. Die waren wirklich auch im Verlauf der zweiten Halbzeit überhaupt nicht schlechter. Aber zu wenig Zwingendes. Zu wenig richtig gute, zu Ende gespielte Chancen. Und das finde ich, ärgert mich auch trotz des guten Outings, sag ich mal, von der Frankfurter Eintracht. Wir haben uns wirklich nicht total weich kochen lassen hier. Aber mir fehlt es halt dann doch, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ein Punkt wäre wirklich möglich gewesen.
Ich hatte das Gefühl, dass wir ein bisschen was zwischendrin verloren haben, als wir kurzfristig mal das System von 4-4-2 auf was auch immer umgestellt haben, dass das uns so ein bisschen ja den Lauf gekostet hat. Ich glaube, wenn wir da einfach konsequent mit so einem 4-4-2 durchgegangen wären, hätten wir da mehr rausholen können.
Ja, ich glaube auch in der zweiten Halbzeit haben wir irgendwie auf zu brav umgestellt. Wir haben versucht viel. Also in der ersten Halbzeit war viel Spektakel dabei und in der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen dann, das ist vielleicht auch das, was ihr meint, mit da haben ein paar Prozent gefehlt, haben wir versucht, es brav zu machen und ich glaube, das ging in die Hose. Was mir auch ein bisschen gefehlt hat, waren die beiden Außen, also Inouye, ja, ne, Trainingsweltmeister, aber leider nie, wenn es um was geht. Und ich fand auch Aigner sehr blass.
Ja.
Da kam halt relativ wenig, ne? Und das hätte das Spiel durchaus nochmal beleben können.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ärgerlich, wenn man im Nachhinein überlegt, dass man wahrscheinlich so einfach in Wolfsburg nichts mehr mitnimmt. Mhm. Weil wenn man es ganz runterbricht, muss man sagen, hätten wir da eigentlich gewinnen müssen. Weil Wolfsburg war an dem Tag echt nicht stark. Tore, die sie gemacht haben, waren mehr oder weniger Zufall. Und man kann da eigentlich gewinnen, wenn man es konzentriert zu Ende spielt. Gut, man muss sagen, die Eintracht ist jetzt auch noch nicht so lange zusammen. Und wenn Alex Meyer gespielt hätte, der hätte wahrscheinlich diesen Killerinstinkt gehabt, den ein junger Gereski ja natürlich nicht haben kann in der letzten Szene, die wir da hatten.
Richtig, ja.
Und im Endeffekt, wenn wir dadurch die Erfahrungen sammeln, beziehungsweise der junge Bursche das tut, dann hat sich's gelohnt. Und ich hoffe, dass die Mannschaft auf jeden Fall sich bewusst ist, was sie zu leisten imstande ist. Weil ich habe samstags auch die Bundesliga-Konferenz geguckt und fühlte mich da schon ein bisschen bestätigt, was wir im letzten Podcast gesagt haben. Die Eintracht ist nicht unbedingt die Übermannschaft in der Bundesliga, aber die anderen sind halt trotzdem noch schlechter. Also da waren Partien dabei, wo ich mir gedacht habe, uiuiui, da ist schon teilweise die Zweitliga interessanter. Das sind so Sachen wie Augsburg gegen Hertha, Darmstadt gegen Hannover, das sind alles, das ist schon, da müssten wir eigentlich drüber sein. Und ich hoffe, dass die Eintracht das quasi auf die Rennstrecke kriegt, sagen wir es mal so.
Guter Punkt von dir. Erstmal finde ich es toll. Uiuiuiui. Ja, aber du hast vollkommen recht. Die Ansätze waren ja da, nur zwingend war es nicht. Ich fand auch wieder, Inouye war für mich wieder unter Ferner liefen, eigentlich leider auch nicht so stark. Aber guter Punkt, Basti. Vielleicht hätte Meyer den besser gemacht als Gereskier, aber man muss es auch mal positiv sehen, dass Gereskier genauso wie auch Waldschmidt diese Chance bekommen haben, relativ lange Zeit in ihrem ersten Bundesligaspiel Einfluss zu nehmen, fand ich eine feine Sache. Gerade Gereskier hat mir an sich auch gut gefallen. Der Freistoß war nicht so optimal, aber hat sich ganz gut eingefügt und es gibt mir auch ein bisschen Hoffnung für die nächsten Spiele und dass du vielleicht gegen Wolfsburg dann auch mal was probieren darfst, das würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall unterstreichen. Da braucht er auch Gereskier gar keinen Druck haben oder sich nicht verrückt machen, wenn es jetzt mit dem Freistoß nicht geklappt hat. Wie gesagt, der letzte Punch hat einfach gefehlt, aber an sich würde ich darunter auch ein positives Fazit ziehen, denn ich glaube, die nächsten Mannschaften, die nach Wolfsburg kommen, werden es nicht mehr so einfach haben.
Also zu Meyer, ich habe das jetzt schon ganz oft gehört, wenn Meyer mitgespielt hätte, dann hätten wir vielleicht noch drei Dinger gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn Meyer mitspielt, dann sind wir halt in der Arbeit nach hinten einfach einer weniger. Und das hast du halt weder bei Lukas Tanjos noch bei Haris Seferovic. Die laufen bis mit über die Mittellinie nach hinten, wenn es darum geht, zu verteidigen. Würde ich so nicht unterschreiben, dass wir, wenn ein Meyer mitspielt, vielleicht machen wir drei Tore mehr, vielleicht kassieren wir aber auch zwei mehr.
Ja, kann sein. Aber insgesamt, schön, dass du Castaños ansprichst. Den fand ich nämlich auch nicht verkehrt. Also ich muss schon sagen, die jungen Leute, die sich eingefügt haben, die neu im System haben sich gut eingefügt. Reinhardt hat mir verdammt gut gefallen. Das fand ich eine richtig, richtig solide Leistung. Er hat nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, aber natürlich auch, weil er das Tor gemacht hat. Auch ein Abraham habe ich zum Beispiel besser gesehen als das Pendant auf der linken Seite, was jetzt schon länger da rumwurstelt. Eigentlich immer ganz gut in der letzten Zeit, aber Otschipka war nicht so gut an dem Abend. Radetzky, muss ich sagen, ärgerlich, weil 2 Tore gefangen, sonst kaum Chancen, Möglichkeiten, sich auszuzeichnen. Das ist ein bisschen blöd verlaufen. Ich habe kein Unwohlsein gehabt in der Zeit, in der ich ihn gesehen habe.
Ja, muss ich auch sagen.
Abraham fand ich besser. Fand ich gut.
Okay.
Also ich sehe es ähnlich wie du. Abraham und Radetzky haben mir beide ziemlich gut gefallen. Abraham ist schon eine Rakete, muss man sagen. Also der ist schon sehr, sehr schnell. Der hat viele Bälle abgelaufen irgendwie. Und ich muss zugeben, die Innenverteidigung mit Zambrano und Abraham, da kann ich mich sehr gut dran gewöhnen. Und gerade in dem Verbund mit unserem, quasi mit dem Libero, für den Radetzky ja gekommen ist. Wie du es eben gut angesprochen hast, war das schon, man hat keine Angst, wenn er am Ball ist. Also, der scheint ein sehr, sehr guter Fußballer zu sein, ist immer darauf bedacht, das Spiel schnell zu machen, hat eine sehr gute Spieleröffnung und man hat ihm echt nicht angemerkt, dass er erst ganz kurz da ist. Also, ich hatte bei Flanken und sonst irgendwie gar keine Bauchschmerzen, also war eine runde Sache und ich bin absolut zufrieden mit seinem ersten Spiel und habe da überhaupt keine Bedenken irgendwie.
Mhm. Jetzt hattest du gerade Zambrano angeführt, den habe ich mir so als ein Thema hier aufgeschrieben, jetzt nicht, weil er mal wieder von allem, was sich Kommentator nennen darf, immer so ein bisschen verressen wird. Wie fandet ihr denn generell so seine Leistung im Spiel?
Schwierig. Denn das ist sehr gut, dass du Zambrano nochmal genauer beleuchten willst, denn er war für mich einer der Spiele, deren Bewertung mir durchaus schwerfällt. Denn zum einen hatte ich schon das Gefühl, dass er sich besser verkauft hat als in den letzten Spielen der letzten Saison. Aber einige Szenen waren wieder unglaublich grenzwertig. Da gab es auch die eine oder andere Entscheidung, die man anders hätte fällen können. Ich glaube, es ging auch sogar einmal wieder der Ellbogen raus. Also man merkt schon, dass Zambrano einfach diese Robustheit wahrscheinlich nie ablegen wird, die man auch unter die Kategorie Unkonzentriertheit oder negative Aktionen einordnen könnte.
Aber weiß ich nicht. Also ich finde es ganz gut, jemanden wie ein Zambrano auch in den Reihen zu haben. Also das ist ja auch was, keine Ahnung. Also so Mike Franz war auch so einer, ne? Gehasst von allen und wenn du ihn im Team hast, ist es einfach unglaublich gut.
Also ich finde dafür, also zu Mike Franz ist ja auch noch ein großes Upgrade. Also er hat A, diesen Vidal-Spirit, nenne ich ihn jetzt mal, der auch manchmal über die Grenze geht, muss man auch sagen. Aber er ist fußballerisch halt meilenweit noch besser als Mike Franz.
Klar, und das auf jeden Fall.
Ich glaube nicht, dass wir einen besseren Verteidiger als ihn finden würden. Und ich hoffe, dass Armin Fee mit seiner ruhigen Art und mit seiner netten und wie er halt so ist, dass er den hinbekommt, dass vielleicht die Mätzchen so ein bisschen reduziert werden, weil ich glaube, diese Südamerika-Abwehr, in Anführungszeichen, die kann gut funktionieren mit Abraham und Zambrano. Mhm. Wenn wir dann für rechts irgendwie noch eine Lösung finden, wo wir vielleicht später natürlich noch drauf kommen werden bei der Zukunftsaussicht und Oczipka wieder seine Form erlangt, Reinhardt, Hasebe auf der 6 dann, das könnte funktionieren, weil wie gesagt, die Tore in Wolfsburg waren auch unglücklich. So wirklich Torchancen hatte Wolfsburg jetzt auch nicht. Also man muss sagen, diese geballte Offensivkrank, die Wolfsburg da hat, die haben wir schon einigermaßen im Griff gehabt. Es hat so ein bisschen Ruhe im Spiel gefehlt und dann kann man dieses Ding, glaube ich, wenn die sich jetzt einspielen über ein paar Spiele. Ich glaube zum Beispiel, wenn dieses Spiel in derselben Konstellation in 7, 8 Spielen stattfinden würde, dann würde die Eintracht da gewinnen. Da wären die Automatismen mehr da, das Selbstvertrauen vielleicht und dann, also eigentlich muss eine Mannschaft sehen, okay Jungs, das Ding gewinnen wir heute. Muss in der Halbzeit so der Tenor sein. Und dann geht man aus der Halbzeit raus und sagt, so guten Tag auch, ihr wollt Champions League spielen, wir wollen jetzt aber hier gewinnen.
Ja, das Problem bei Zambrano, um da nochmal so ein bisschen dabei zu bleiben, klar funktioniert er da so gut, aber das Problem ist halt einfach auch, er hat eben diesen Stempel weg. Das sehen wir zum einen ja, wenn wir diese ominösen Sky-Kommentatoren da beobachten, die ja den gleich quasi in diese Schublade stecken. Das gleiche Problem hast du aber natürlich mit einem Schiedsrichter dann auch. Ja, und dann ist halt einfach auch die Karte einfach mal schneller da, weil da wird nicht drüber diskutiert, hat er jetzt den Ellbogen draußen gehabt oder nicht. Da steht für die Leute einfach fest, dass er diesen Ellbogen da draußen hat.
Und das ja, muss aber man halt denn, irgendwie gab's denn tatsächlich irgendwelche Entscheidungen gegen ihn, die halbwegs ungerechtfertigt waren? Also ich sehe es halt gar nicht so krass. Ich meine mich erinnern zu können, dass...
So viel Platzverweise hat er gar nicht irgendwie.
Genau, und vor allen Dingen meine ich mich zu erinnern können, dass gegen Wolfsburg war da nicht sogar ein potenzieller Elfmeter? der nicht gegeben wurde für Wolfsburg?
Ja. Ja.
Ausgelöst von Zambrano?
Ja, das stimmt.
Genau, also ich sehe die Ungerechtigkeit auf Schiedsrichterseite nicht so. Klar wird er ganz gern mal, und er ist nun mal kein Engel, ne? Also klar wird er ganz gerne mal auch irgendwie von den Reportern und auch von den Kommentatoren rausgestellt. Und ganz ehrlich, diese Unschuldsmiene, die der jedes Mal aufsetzt, also da waren auch zwei, drei Aktionen mit, ja, De Bruyne, wo er dann da steht und die Hände so in die Luft trägt, so auf die Art, so mein Gott, er hat ja gar nichts gemacht, ne? Das ist halt schon auch ein bisschen anstrengend, nervt mich manchmal auch, so dieses Board tut auch nicht so. Gab gerade 17 Kameras, die auf dich gerichtet waren, die festgehalten haben, was du getan hast oder nicht. Die Show können da ein bisschen lassen. Aber ansonsten, also ich bin da happy mit. Also
okay.
ich find's nicht so übertrieben.
Okay.
Vor allen Dingen kann er auch, er hat auch ein bisschen, ich habe es eben Vidal Spirit genannt, jetzt der nächste Mal Salihamidžić Brazzo Spirit. Er kann natürlich auch Gegner wirklich zu Weißglut treiben, auch die dann wirklich auch ihr Spiel nicht durchbringen dann. Also man hat es bei De Bruyne gesehen. Ich glaube, der war teilweise schon ein bisschen genervt auch.
Das ist absolut
ein bisschen.
Der war, glaube ich, von allem genervt an dem Tag.
Und wenn er Zambrano fester schubst und er fliegt irgendwie hin, dann kann man da auch rot zeigen. Also ganz im Ernst. Und das ist halt so ein Ding. Klar ist das an der Grenze zum Legalen, aber ich glaube, gerade so eine ruhige Mannschaft wie unsere mit Aigner, Meier, Brav, Schwiegersohn-Fraktion.
Schwiegertochter gesucht.
Ja, war mir jetzt auch fast, wäre mir fast rausgerutscht. Ja. Aber so eine Mannschaft kann so einen auf jeden Fall verkraften. Mit Seferovic vorne, Zambrano hinten, das funktioniert schon. Reinhardt wird dann die Sache ein bisschen ruhiger angehen. Ich finde, die Mischung ist gut. Und wenn wir jetzt noch eine Rechtsverteidigerlösung finden, dann finde ich, dass die Abwehr und der Torwart stehen. Und trotz Niederlage bin ich zuversichtlich nach Hause gefahren. Klar ist es ein bisschen ärgerlich, dass man jetzt irgendwie auf die Punkte jetzt warten muss. Aber wenn die Eintracht wirklich dieses Spiel durchbringt, da kann auf jeden Fall was gehen. Weil einer von euch hat es irgendwie vor zwei Wochen, glaube ich, angesprochen. Es ist auch eine andere Qualität, wenn bei uns jetzt jemand eingewechselt wird. Es ist nicht so, jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt kommt Injovski für den oder den oder den. Oder Flum kommt oder Lani kommt oder sonst irgendwas. Sondern hier kommen Leute, wo man denkt, ja okay, vielleicht hat der noch ein paar Körner drin, um ein Spiel tatsächlich zu drehen. Und das hatte ich in den letzten Jahren bei der Eintracht gar nicht. Wo man denkt, oh geil, der sitzt noch auf der Bank und jetzt kommt Waldschmidt mit seiner Schnelligkeit. Oder Gereski, er hat irgendwie auch noch was drin. Ist auf jeden Fall eine neue Qualität, die der Eintracht hat, wenn mal irgendwie was nicht läuft, einfach noch einen auch von der Bank bringen zu können.
Ja, also dieses Generalisierte, jetzt wenn wir jetzt von Zambrano wieder weggehen, ich stimme dir übrigens auch nochmal bei Zambrano insofern zu, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass er De Bruyne geschickt entnervt hat, um es mal so zu formulieren. Denn es war wirklich so, dass De Bruyne wirklich auch keinen Bock mehr, glaube ich, auf das Spiel hatte und sein Gegenspieler Zambrano hat ihn genervt und dann hat alles auch nicht so gepasst, wie er das wollte und das hat dann dazu geführt, dass er auch dementsprechend keine Akzente setzen konnte und das ist vielleicht halt auch, das ist aber auch diese Art von Zambrano Fußball zu arbeiten, um es mal so zu umschreiben und jetzt generalisiert zu sagen, ganz klar, die Bank ist für mich auch ein Stück weit besser oder macht mir zumindest mehr Hoffnung, als es in der letzten Zeit bei der Frankfurter Eintracht der Fall war, wo du nicht die 32-Jährigen oder so drin sitzen hattest, wo du genau wusstest, naja gut, die sind halt nochmal bei der Mannschaft oder so, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, das ist jetzt in dieser Art dramatisch war, aber gerade so die beiden von dir eben angesprochenen Waldschmidt und auch Gereski, das finde ich einfach eine feine Angelegenheit, dass die auch jetzt Chancen bekommen, sich zu zeigen und auch selbst wenn Cutlets auch die Möglichkeit hat, wäre das auch okay. Oder Jagba.
Ja, nicht nur das, du hast ja auch noch Leute, die zurückkehren. Ne? Also du hast ja im Moment einen Stendera verletzt, du hast einen Meier, der verletzt ist. Wenn wir jetzt davon sprechen, naja, wir holen noch jemanden für rechts, damit Hasebe zurück auf die 6 kann, dann sind ja erstmal für einen Meier, für einen Russ, für einen Stendera gar keine Plätze mehr in der ersten Elf. Also da fängt es ja schon an, dass wir dieses Jahr tatsächlich das Problem haben, wen setzen wir denn auf die Bank? Da kann ich mich schon lange nicht mehr dran erinnern, dass wir irgendwie mal darüber diskutiert haben, naja, der oder der könnte ja dann nicht auf der Bank sitzen. Also und das könnte dieses Jahr tatsächlich ein Problem sein, dass wir Ja, dass wir Leute auf die Bank setzen müssten, die da eigentlich nicht hingehören, wie zum Beispiel ein Ständer.
Aber es ist doch eigentlich ganz gut. Also ich habe lieber das Problem als andersrum.
Sehe ich genau.
Nee, klar, ich wollte das auch nur um euch quasi zu unterstreichen. Also,
Weil wenn man halt Sebe in der ersten Halbzeit gesehen hat, dann, also ich habe auf der Tribüne ein bisschen Scherze gemacht, dass es quasi vielleicht so ein versteckter Hilferuf an Sebastian Jung auf der Tribüne sein soll, so von wegen, ey Junge, siehst du nicht, dass wir dich brauchen? Und und wenn man darauf doch reagieren kann, ist es doch eigentlich ganz cool. Und wenn Stenderas jetzt verletzt, dann kann er nahtlos ersetzt werden. Also ich habe da irgendwie keine Schmerzen. Ich hoffe, dass die Eintracht ein System entwickelt, wo jeder rein und rauskommen kann, auch Alex Meyer, wobei ich da noch nicht genau weiß, wie man ihn dann einbauen soll, beziehungsweise für wen er jetzt hätte in Wolfsburg spielen sollen.
Genau, aber lass uns da genau erstmal einen Cut machen. Also können wir sagen, nee, alles super. Können wir also im Endeffekt sagen, blöd ein bisschen gelaufen. Wir hätten uns natürlich schöner erträumt mit einem Unentschieden und einem Sieg in Wolfsburg, aber im Endeffekt kann man mit der Leistung grundsätzlich zumindest auf jeden Fall nach den zwei Toren zufrieden sein und kann einigermaßen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ist das unser Fazit oder wie würdet ihr das sehen?
Bin ich dabei?
Bin ich voll dabei.
Alles klar, sehr gut. Und dann kommen wir jetzt genau zu der Thematik, die du eben angesprochen hast. Vielleicht hältst du es nochmal kurz ausführen.
Was, mit Alex Meyer?
Ja, genau.
Ja, ich habe jetzt, wenn wir von Ein- und Auswechseln sprechen und von vielen Alten, da habe ich jetzt in dem System, was wir am Anfang in Wolfsburg gespielt haben, was ziemlich viel Druck auch gemacht hat, wüsste ich jetzt nicht, wo Alex Meyer da seinen Platz haben sollte. Da müssten wir das System schon wieder ein bisschen umstellen und auf ihn irgendwie ausrichten. Weil Castagne spielt schon eine andere Rolle. Also Castagnas und Seferovic, die waren da vorne, die waren ziemlich viel unterwegs. Und wie die Alex das vorhin schon gesagt hat, das ist der Alex nicht. Der lauert dann und der macht wahrscheinlich dann wirklich doch das 2-2. Worunter halt dann trotzdem die Defensivarbeit und so ein bisschen die Umtriebigkeit leidet. Und da, wenn der Herr Fee da noch eine Lösung findet, und wenn er die findet, dann heißt es ja auch noch, dass wir noch ein bisschen variabler dadurch werden, weil es nicht nur so ein starres eines System ist, sondern dann kommt Meier rein, dann spielt man anders, dann muss der Gegner sich umstellen. Wenn das alles zum Positiven gewendet werden kann, dann sehe ich echt, ich will jetzt gar nicht zu euphorisch werden, weil ich weiß nicht, vielleicht komme ich hier so rüber wie ein Träumer, aber ich bin eigentlich der pessimistischste Eintracht-Fan auf der ganzen Welt. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt so drüber reden, bin ich eigentlich ziemlich optimistisch für die Saison.
Das sei dir gegönnt. finde ich eigentlich ganz schön. Man muss es auch mal positiv sehen. Ja, ich denke, für Pessimismus ist die Zeit auch noch zu früh.
Genau, habe ich gesagt, es kommt dann in der Rückrunde, werdet ihr mein wahres Gesicht kennen.
Ja. Ich kann das im Moment voll verstehen. Also ich habe so einen Bock aufs erste Heimspiel. Ja. Das wird halt einfach ein mega Wochenende. Es ist Museumsuferfest.
Stimmt,
Es wird einfach nur obergeil. Gegen Augsburg ist auf jeden Fall was drin. Da hoffe ich einfach direkt auf den ersten Heimsieg. Und das, was ich am Wochenende gesehen habe, das sieht halt auch nach richtig guter Grundlage aus. Und wie gesagt, also ich bin ja immer noch der Meinung, wir sind noch nicht komplett. Da tut sich noch was. Nicht nächste Woche, aber übernächste Woche auf jeden Fall. Und ich gehe da momentan noch genauso positiv rein.
Ja. Ich bin auch, wie gesagt, ich bin zufrieden aus Wolfsburg zurückgefahren. Es hätte echt, nach dem 2-0 hat man kurz gedacht, oje, wir fahren hier vielleicht auch mit einer Packung nach Hause, aber die andere hat es gut gefangen, direkt reagiert und es ist eigentlich alles ganz gut. Ich habe jetzt auch wirklich eigentlich, wie du es vorhin als Fazit genannt hast, habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, außer noch drei einzelne Punkte, die ich aus Wolfsburg noch mitgebracht habe. Ja. Das ist A, dass Kevin De Bruyne wirklich eine Heulsuse ist, weil diese Rufe, die Hurensohn-Rufe, sage ich einfach so offen raus, die kamen ja auch
aus dem Kannst du sagen, wir sind hier explicit Content.
Alles klar, okay.
Es stand aber auch, glaube ich, auch so in der Zeitung, also von daher.
Okay, gut. Weil die kamen ja auch, man muss ja die Vorgeschichte kennen mit dem Balljungen von der Eintracht, der irgendwie als Motherfucker bezeichnet wird. Und wenn er sich jetzt wundert und in der Presse drüber aufregt, und der Herr Alofs macht da auch noch mit, wie schlimm das doch ist, da frage ich mich immer, ob diese Herren, der Herr Alofs hat, was weiß ich, 40 Jahre mit Fußball zu tun, ob wie die darauf kommen, sich darüber noch aufzuregen. Weil was, weiß ich nicht, da müsste Oliver Kahn müsste in der Psychiatrie sitzen, wenn es
bester Kommentar ever. Genauso ist es halt. Ich meine, Alois versucht auch nur mit gewissen Dingen zu kokettieren und das alles ein bisschen besseres Licht zu stellen. Alois ist auch, wenn es darum geht, den Gegner zu kritisieren, in der letzten Zeit immer lauter geworden. Da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Ich erinnere auch an die Kritik an die englischen an den englischen Verein, dass die ja so Summen zahlen, dass man da nicht mehr mithalten kann. Hallo, du arbeitest bei fucking VW Wolfsburg, ja? Was willst du mir überhaupt erzählen? Also ich glaube, er hat so ein bisschen das Maß verloren. Und nur weil er das halt in Wolfsburg nicht mehr gewohnt ist, dass zwei Fans mal einen Mund aufmachen, die 3, 4, 5, ja, dann tut es mir leid, dass er die Zeit in Bremen auch so schnell vergessen hat. Aber man muss das bei weitem nicht alles gutheißen, was für Pöbeleien da so passieren im Fußball. Das muss man mit einem wirklich kritischen Auge sehen. Aber im Eifer des Gefechts, wenn die Fans da mal so über die Stränge schlagen, muss man auch mal sagen, es hat auch eine Vorgeschichte, die hast du gerade wunderbar beschrieben und da brauchst du Kevin De Bruyne auch nicht immer wundern.
Ja, vor allen Dingen, also was ist denn das auch für ein Spruch? Die dürfen sagen, was sie wollen, ich muss 20.000 Euro bezahlen. Also, was ein Jab, der kriegt Gott weiß wie viele 100.000 Euro, dass er diese 9 Minuten da unten auf dem Platz steht und jammert rum, als würde es gerade um seine Existenz gehen, ey. Also echt unglaublich.
Es ist, also aus Wolfsburg habe ich jetzt, ich war jetzt zum zweiten Mal dort, zum ersten Mal vollem Bewusstsein, weil beim ersten Mal habe ich nicht so viel mehr mitgekriegt. Und ja, es war so, Wolfsburg ist schon, man kann sie wirklich kritisieren und wieder mal, wenn es gesagt hat, man darf es auch nicht übertreiben und dieser ganze Hass, der muss ja auch nicht sein. Aber es ist, wenn ich es jetzt mal ganz nüchtern und ohne Wolfsburg zu kritisieren sage, es ist trotzdem ein sehr, sehr steriler Verein, ein sehr steriles Umfeld. Es ist, hat irgendwie für mich, für meine Fußballsozialisation hat das mit Fußball nicht viel zu tun. Das geht eher in die Richtung Frankfurt Galaxy Event. Da treffen sich ein paar Leute, was ja auch nicht schlecht ist. Aber es ist trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ich fand es schade, das so zu sehen und zu denken, okay, das ist hier wahrscheinlich bald der zweitgrößte Verein in Deutschland, der irgendwie mit Ach und Krach immer das Stadion vollkriegt mit Leuten, die Freikarten kriegen, die das auch nicht so wirklich interessiert. Das merkt man auch an den Reaktionen vom Publikum aufs Spiel. Also, wenn irgendwie, es wird zum Beispiel kein Ballgewinn gefeiert, der besonders ist, sondern es ist halt dieses typische, wenn ein Tor fällt, klatschen wir, ein paar Lieder werden gesungen. Ich finde es trotzdem schade, dass so ein Verein Deutschlands Nummer 2 momentan ist und keine Ahnung. Ich will jetzt hier.
Ich glaube, das, also was ich am Wochenende gesehen habe, sehe ich da momentan wieder eine ganz andere Nummer 2. Also das, was Dortmund gezeigt hat, ist ein komplett anderes Spiel wie das, was Wolfsburg abgerufen hat. Und wenn Wolfsburg jetzt nicht eine gehörige Schippe drauflegt, vielleicht auch nicht in der Lage ist, De Bruyne zu halten, dann sind die ganz weit, ganz, ganz schnell weg vom Fenster der Nummer 2.
Ja gut, kann sein, aber mir reichen sie nicht mal als Nummer 3, 4, 5, 6. Es ist, für mich ist es, eigentlich ist es für mich ein guter Zweitliga-Verein, aber es ist halt, wie gesagt, VW hat es dann halt irgendwie ein bisschen verzerrt. Und ich finde es schade, ich will keinem Wolfsburg-Fan das missgönnen. Es ist trotzdem nur irgendwie, die Entwicklung beunruhigt mich so ein bisschen, weil ich gucke gerne Fußball und ich war am Samstag, habe ich mich so sehr gefreut, endlich wieder Konferenz und dann kommt die Konferenz und dann überlegt man, naja gut, aber hier spielt trotzdem Ingolstadt und hier spielt irgendwie trotzdem Hoffenheim gegen Leverkusen und hier spielt irgendwie Augsburg gegen Hertha, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga da nicht irgendwie die Entwicklung irgendwie ein bisschen hätte eindämmen müssen, weil ich weiß nicht, ob jetzt, wenn alle über auf die Premier League schauen, Fernsehgeld, ich weiß nicht, ob sich irgendwie Ingolstadt gegen Wolfsburg in Malaysia irgendwelche Leute montagsabends angucken wollen und wir da irgendwelche Fernsehgelder mit generieren könnten. Keine Ahnung, also.
Das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt. Ja, lass uns das doch mal einfach mal ein bisschen genereller darstellen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, geil, Samstag, fucking Konferenz, jetzt geht's richtig rund, endlich mal wieder Fußball. Und irgendwie war ich bis auf das Spiel Darmstadt, irgendwie war ich ernüchtert. Also ich war fast
gelangweilt. Ganz ehrlich, auf das Spiel Darmstadt habe ich ja noch weniger Bock als auf, keine Ahnung, Ingolstadt gegen Gott weiß wem. Habe ich Bock, mir den Heller anzugucken, der auch noch 2 Tore macht? Doch nicht im Ernst. Habe ich Bock, einen Marcel Heller zusammen mit Vidal und Douglas Costa am Ende des Tages zur Wahl des Spieler des Spieltags stehen zu sehen? Also nee, danke. Also das brauche ich ja auch gar nicht.
Ganz ehrlich, ich habe mir die erste Halbzeit Darmstadt gegen Hannover angeguckt und ich hatte so, ich musste ständig oben auf das Logo gucken, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, es ist wieder so 1992, ich bin 10 Jahre alt und ich gucke den HR und da irgendwie so ein Fußballspiel von vor 20 Jahren. Hatte das Gefühl noch wer außer mir?
Ja, aber ich fand es ein schönes eigentlich. Also ich
ja, die ersten 5 Minuten war es schön, aber danach fand ich es irgendwie so ein bisschen erschreckend.
Ja, auf hohem Niveau war das natürlich nicht. In Darmstadt ist, glaube ich, jetzt auch nicht, die bleiben ja auch nicht dauerhaft in der Bundesliga. Also es ist ja nicht so, dass man bei Darmstadt jetzt Gefühl hat, oh, da ist jetzt auch VW im Hintergrund und wir müssen uns jetzt Champions League am Böllenfalltor angucken. Darmstadt ist ja die Kategorie Paderborn, Braunschweig, Fürth, die werden wieder absteigen und das war mal ein schöner Exot, das kann ich noch verkraften. Was ich nicht verkrafte, sind eher die Mannschaften wie Augsburg, Ingolstadt, Hoffenheim, Wolfsburg, Leipzig kommen noch dazu, Leverkusen. Da geht viel, viel verloren. Also ich gucke mir trotzdem noch lieber irgendwie montagsabends Nürnberg gegen 60 an, als mir ein Topspiel, weiß nicht, Wolfsburg gegen Hoffenheim anzugucken, weil mir da auch die Stimmung fehlt. Also mir fehlt so ein bisschen, da ist irgendwie keine Power drin. Das soll jetzt irgendwie, fußballerisch kann man da manchmal sogar gar nichts gegen sagen. Aber ich finde so ein bisschen von der Folklore geht, durch diese Vereine geht da ein bisschen verloren, finde ich.
Also jetzt hast du natürlich auch das perfekte Beispiel rausgepickt, ne? Also, keine Ahnung, Nürnberg gegen 60 in der zweiten Liga ist halt schon auch eher eine der Sahneschnitten da.
Gut, aber das ist ja noch Lautern, ist auch noch da.
Genau, gibt's aber vom Karlsruhe. Wenn du da den Vergleich siehst, gucke ich mir auch lieber Nürnberg gegen 60 an oder auch, keine Ahnung, auch Lautern, als Darmstadt gegen Hannover. Also Hannover spielt auch dieses Jahr wieder eine unterirdische Rolle. Darmstadt in der ersten Liga, ich finde es super, wenn sie in der zweiten Liga oben mitspielen, aber ich brauche es halt auch tatsächlich nicht in der ersten Liga. Es wird genauso laufen wie mit Paderborn, mit viel Schwung in die Hinrunde und mit wenig Durchhaltevermögen durch die Rückrunde. Das ist halt einfach schon vorgezeichnet. Aber was du halt auch sagst, diese ganzen Kommerzvereine, habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Dass Red Bull Leipzig nächstes Jahr bei uns in der Liga mitspielen wird, werden wir wahrscheinlich nicht verhindern können. Kotzt mich auch massivst an. Und es werden halt immer mehr. Ne? Also es gab früher die kleinen Ausnahmen mit Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen.
Ja. Wie gesagt, im Endeffekt, ich bin auch gar nicht so arrogant zu sagen, die Bundesliga ist nur für mich kleinen Jungen da, der sein ganzes dem Fußball schaut und das so und so gewöhnt ist. Weil früher gab es auch Wattenscheid, es gab auch solche Vereine. Aber die Sache ist halt die, meine Hoffnung ist halt, dass quasi der viel größere Kommerz den kleinen Kommerz irgendwie trotzdem verdrängt, weil Sky kann kein Interesse daran haben, dass irgendwie Wolfsburg gegen Leverkusen 0 Zuschauer hat, Hoffenheim gegen Ingolstadt 0 Zuschauer. Man kann das ja irgendwann auch nicht mehr bewerben, weil das wird sich auch in den Werbeeinnahmen und das wird sich bemerkbar machen. Die DFL ist in keiner guten Verhandlungsposition, wenn das Pokalfinale irgendwann Leipzig gegen Wolfsburg heißt. Das ist einfach so, finde ich. Und es ist meine einzige Hoffnung, dass sich das dadurch irgendwie noch ein bisschen regulieren wird, aber keine Ahnung.
Na, ich glaube, das Problem ist halt einfach, wenn der Erfolg kommt, kommen die Fans. Und,
weiß ich nicht, aber wo sind die Wolfsburg-Fans? Also wo sind die von der ersten Meisterschaft? Ich habe noch keinen gesehen.
Ich hab doch keinen gesehen. Nein.
Also du hast recht, die laufen noch nicht in Massen auf der Zeil rum. Aber für mich ist Wolfsburg momentan auch noch nicht wirklich erfolgreich. Die haben eine Meisterschaft vor 5-6 Jahren hinter sich gehabt. Ja. Die sind jetzt dieses Jahr Vizemeister geworden, in der Champions League mit dabei.
Und der DFB-Pokal gewonnen, fucking.
Ja, DFB-Pokal gewonnen, ja. Wenn sie das jetzt mal 4-5 Jahre nach Gang bestätigen können und wiederholen können, dann werden sich auch da die Fans einfinden. Also mit einer Saison kommt es, glaube ich, nicht. Aber wenn die tatsächlich beständig oben mit dabei sind, wird es genauso abgehen wie, ja. Ja, und ich glaube, die Mechanismen, die wiederholen sich, das wird auch bei Ingolstadt irgendwann so funktionieren. Also ich meine, nehmen wir mal ein kleines Beispiel, Darmstadt, ne? Also ich bin vor 3-4 Jahren bin ich zu Darmstadt gegangen, habe mir da Spiele angeguckt, weil ich bei einem Arbeitgeber gearbeitet habe, der die Lilien unterstützt hat, als sie noch in der dritten Liga waren, hatte da auch Business Seats, hatte da Bandenwerbung gemacht. Da war das Stadion einfach leer. Da bist du hingegangen, du konntest gechillt dir deinen Platz aussuchen, wo du stehen willst. Es war halt einfach super leer. Seit Darmstadt in der zweiten Liga spielt, jetzt mit dem Aufstieg, purzeln hier auf einmal Lilien-Fans aus allen Häusern irgendwo raus, ne? Also auf einmal ist jeder Darmstadt-Fan. Sogar eingefleischte Frankfurter sind auf einmal, ach guck mal, Darmstadt ist ja geil, ne? Könnte ich verrückt werden. Und ich glaube, so geht's aber bei ganz vielen Sachen. Du wirst, wenn Ingolstadt es tatsächlich schafft, die erste Liga zu halten, ich glaube, in 3 Jahren wird's auf einmal Ingolstadt-Fans geben, wo der Block bis ja im Moment noch leer ist.
Aber die Frage ist ja eher, was
das passiert. Das glaube ich dann, nicht. Was? Da wetsch dagegen. Deine 50 Euro wetsch dagegen, dann müssen wir uns in ein paar Jahren nochmal treffen.
Ich sehe schon, die 50 Euro von Alex, die sie auf Sebastian Jung gesetzt hat, machen hier nachher die Runde.
Hier bei uns läuft's, Profis im Club.
Ja. Willkommen beim High Roller Podcast.
Apropos ganz kurz, das müssen wir einzigen, das passt ganz kurz dazu, sorry. Ich wollte dich nicht unterbrechen, weil wir jetzt gerade von High Roller und so sprechen. Das ist meine letzte Notiz zu Wolfsburg. Wisst ihr, was der Pfand für eine Pay-Clever-Card in Wolfsburg kostet?
25 Euro?
10 Euro.
Ich hätte jetzt gesagt, ey, genau der gleiche Scheiß in der Allianz Arena, ne? Da zahlst du 10 Euro für so eine Kackkarte, musst damit deine Ausfahrtsgebühren von der Tiefgarage bezahlen und kriegst damit deine 10 Euro nie wieder. Also ich habe jetzt schon 2 von diesen beschissenen Karten hier, auf denen eigentlich noch 10 Euro Pfand drauf sind, die aber nach einem Jahr verfallen. Das heißt, wenn du das nächste Mal zum Bundesligaspiel hinfährst, ist die Karte schon wieder verfallen. Also das sind alles Penner.
Das ist echt clever gemacht. Ich habe mich auch mit einer Verkäuferin unterhalten, habe gefragt, wie man sich das erlauben kann. Und da meinte sie nur, ja, du kannst ja während dem Spiel die schon abgeben, dann ist hier leer. Dann denke ich mir, ich fahre hierher, um ein Spiel zu schauen und nicht um meine 10 Euro wieder zu kriegen.
Und das genau, was du hast, während dem Spiel hast du so Orga-Aufgaben, die du erledigen
genau,
musst. Du hast
ja 10 Euro eine Stunde abholen. Zeit. Naja, genau.
Ja, kriegst halt also, so eine Checkliste, die musst du abarbeiten, genau. 10 Minuten vor Ende des Spiels, ja, hervorragend. Also
2 Euro lasse ich mir ja noch gefallen, aber 1 Euro, da muss man ja, wenn man irgendwie eine Wasch und ein Bier, da kannst du ja, da musst du ja schon mit 30, 40 Euro ins Stadion gehen, weil du musst ja schon mal 10 Euro vorlegen für die Karte und dann Pfand und sonst irgendwas, dann gebe ich den Pfand da ab, dann gebe ich die Karte da ab. Ja, also, wie lange soll es denn dauern, bis ich mir was zu essen holen kann? Also, es ist schon...
Hast ja 45 Minuten Zeit, ne? Da ist ja draußen nichts los.
Super. Dann kann ich in der Halbzeit mal gucken, wie die Leute sich warm machen, wenn der Bierstand voll ist. Naja, ja, weil, wie gesagt, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Dings, weil, aber das war das Letzte, was mir hier auf meinem Punkt war. Das hat gepasst zu dem, wenn wir schon über viel Geld reden.
Nee, ja, nee. Ich wollte mal auf das Thema zurück, was Alex gesagt hat, nach dem Thema, dass sie gesagt hat, wenn die sich ein paar Jahre beständig da oben halten, dann kommen die Fans. Ja, das mag sein, aber die Frage ist, wie lange bleiben diese Fans, wenn es mal nicht so beständig ist?
Die sind genauso schnell weg, wie sie gekommen sind.
Genau, das ist es.
Das ja, passiert in Hoffenheim ja auch schon.
Ja, ja,
Hoffenheim
aber
kriegt das Stadion auch nicht mehr ausverkauft.
Wenn der Eintracht gegen Lautern zum Beispiel spielt, ja, der Platz 13 gegen Platz 14, dann gucken sich das mehr Leute an, als wenn Wolfsburg gegen Hoffenheim 10 gegen 11 spielt. Ja, also du kannst halt mit den Leuten oder mit diesen Fans diese Vermarktung kannst du halt nur berechnen, wenn der Verein halt dauerhaft irgendwo um Platz 1 oder 2 mitspielt. Aber sobald es um Platz 5 oder 6 geht, ist die Hälfte weg und dann hast du da halt keinerlei Vermarktungspotenzial. Da muss ich dem Basti schon recht geben. True. Das wird auf Dauer der Finanzierung nicht gut tun.
Ja, das stimmt. Also solange der Erfolg da ist, sind die Fans da und wie gesagt, ich glaube, wenn der Erfolg kommt, dann kommen auch, nennen wir sie mal nicht Fans, sondern die Zuschauer. Aber sobald der Erfolg weg ist, sind die natürlich auch ganz klar weg. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel mit Hoffenheim, ne? Also Hoffenheim ist mittlerweile die Langeweile pur. Ist eine grandiose Geschichte mit ein bisschen Kohle aus einem Dorfverein einen Bundesligisten zu machen. Ist eine super Grundlage für einen Spielfilm, fanden die Leute ein paar Jahre lang geil, aber ganz ehrlich, Hoffenheim im Niemandsland der Liga, wo wir uns quasi zu Hause fühlen, also für uns ist es ganz geil, eine Saison auf Platz 9 abgeschlossen zu haben und nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt zu haben, aber der Hoffenheim-Fan an sich...
Ja, jetzt lass mich doch mal genau da einhaken, das finde ich nämlich ein richtig guter Punkt, denn daran erkennst du das Dilemma eines solchen Vereins, denn welche Entwicklung hat denn Hoffenheim in den letzten 2 Jahren oder so auch unter dem Trainer hinter sich? eine sehr gute, eigentlich eine richtig gute Entwicklung. Die haben Spieler für teuer Geld verkauft. Die haben zwar auch teuer Geld gekauft, aber eigentlich mehr Gewinn gemacht in den letzten paar Jahren, haben eigentlich wirtschaftlich sinnvoll gearbeitet. Die versuchen ja auch wirklich hier ein Konstrukt auf die Beine zu stellen, was wirklich Gewinn und keine Verluste erwirtschaftet, haben trotzdem gute Leute geholt, haben ein stringentes Umfeld, haben richtig gute Spiele auf wichtigen Positionen besetzt. Ich erinnere jetzt an die Vertragsverlängerung eines Pirmin Schwegler. Das ist im Endeffekt alles richtig gut, auch wenn es halt nicht ganz nach oben geht. Und weil es halt nicht ganz nach oben geht, juckt es halt keinen. Und das ist eigentlich schade, denn bei einem denn in der Stadt, die irgendein Umfeld hätte, bei einem Top-Verein, bei einem Verein, ich will jetzt nicht Traditionsverein schon wieder sagen, aber stell dir mal vor, das wäre jetzt, keine Ahnung, ja, welcher Verein darb denn vor sich her? Keine Ahnung, das wäre vielleicht
Kaiserslautern.
Kaiserslautern.
Ich wollte gerade was anderes sagen wie Kaiserslautern. Ist schon, wir haben das schon dreimal gesagt, ne? Könnt fast meinen, wir wären
Lautern-Fans, ja. Nee, aber genauso ist es. Aber stell dir das, münz diese Entwicklung nochmal auf Lautern und du würdest sagen, richtig gute Sache. Und da wäre das Ding immer voll. Das ist halt das Problem, was Hoffenheim hat.
Ja, und im Endeffekt ist es ja auch in Ordnung. Also die Leute in Hoffenheim sollen sich ja daran erfreuen. Ich denke nur, was ich eigentlich ansprechen wollte, soll gar keine Hateration auf diese Kommerzvereine sein. Die gibt's ja eh schon. Aber die Entwicklung ist bedenklich, wenn es davon irgendwann zu viele gibt. Weil ich weiß nicht, ob die Leute in Leipzig das auch noch so spannend finden, wenn es wirklich, wie gesagt, mal 7 Jahre in der Bundesliga im Mittelfeld ist. Und dann haben wir wirklich solche Vereine im Mittelfeld keine Fans ziehen. Weil hier in Frankfurt, wir sind seit, keine Ahnung, seit gefühlten 15 Jahren zwischen zweiter Liga und Mittelfeld, dümpeln wir rum mit ein paar Ausschläge nach oben. Hier kommen trotzdem immer 40.000 Leute und trotzdem ist hier immer was los und trotzdem interessieren sich Sponsoren. Wenn das alles nach unten verdrängt wird, was ja teilweise schon passiert, weiß ich nicht, dann wird meine Vorfreude auf die Bundesliga noch kleiner, so wie es am Samstag schon ein bisschen enttäuscht. Gut, vielleicht habe ich auch ein bisschen überpaced, weil ich mich zu sehr gefreut habe und dann kommen diese Alltagsspiele, aber weiß ich nicht, das Produkt Bundesliga ist meiner Meinung nach momentan bei allen super Kennzahlen, die in letzter Zeit rauskommen, ist für mich momentan kein gutes, muss ich sagen. Es ist für mich kein Premium-Produkt, wo man sagt, wow, die Bundesliga ist die beste Bundesliga aller Zeiten, sondern im Gegenteil. Allein, dass Mannschaften wie Wolfsburg, die viel Geld ausgeben, in meinen Augen eine durchschnittliche Arbeit leisten, sage ich jetzt Dieter Hecking und Klaus Allofs, ist für mich eine durchschnittliche Arbeit, dass die anderen so schlecht sind, dass die trotzdem Zweiter werden und dass jemand wie Lucien Favre mit diesen einigermaßen begrenzten Mitteln Dritter wird, und Leverkusen das auch noch so schafft, das spricht im Endeffekt eher gegen die Bundesliga als für Wolfsburg und so. Also es ist, wie gesagt, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das wird man jetzt auch in der Champions League sehen. Ich glaube, Wolfsburg wird da arg an seine Grenzen stoßen.
Ja, da gehe ich auch
von aus. Bei allem Geld.
Ja, da gehe ich auch von aus.
Aber das siehst du auch eine Klasse tiefer. Ne? Also ganz ehrlich, Augsburg und die Euroleague, das ist ja genauso bitter.
Deswegen habe ich Augsburg jetzt auch auf Platz 13, 14 irgendwas in der nächsten Saison, also in dieser jetzigen Saison getippt, denn die werden damit mit all dem, was auf sie zukommt, nicht wirklich klarkommen.
Ja.
Und, aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich will jetzt unseren Bundesliga-Rant jetzt eigentlich nicht unterbrechen, aber vielleicht wird es Sinn machen wieder, tut mir leid, aber vielleicht wird es Sinn machen, wenn wir jetzt wieder auf die Eintracht zurückkommen.
Ja. Was ist unser Thema nochmal heute?
Unser Tennis, Thema, ne? Oder dein Thema, Alex, ist jetzt Alex Meyer zurück im Mannschaftstraining.
Ja, super. Er freut mich, wenn er trainiert.
Aber auch nur, wenn
freut er mich trainiert, auch, wenn er oder? Gesund ist. Freut mich, wenn er die Haare schön hat.
Das wird nicht passieren, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich finde es auch super, dass Marcel Heller ganz klar zu verstehen gegeben hat, wer sein Vorbild ist. Alex Meyer, ne? Sich jetzt auch schickes Zöpfchen gemacht hat.
Marcel Heller hat 2 Tore in der Bundesliga geschossen im Jahr 2015.
Ziel genau, und wenn jetzt in einem halben Jahr noch jemand anfängt zu singen, Marcel Heller, Fußballgott, also dann ist es mit diesem Fußballgott ja auch nicht so weit hergeholt.
Nee, also das musst du echt mal geben. 2015, Marcel Heller, ich habe ihn schon irgendwo in was weiß ich, bei einem französischen
Trip. Der Premier League Brother.
Ja, genau. Wenn der weiter
der neue Freund von Gina Lisa
Lohmann. Ja, das kann doch sein. Das kann doch sein. Wir sitzen hier die ganze Zeit so ein Eintracht-Spieler. Das wird auch von der Frisur her und allem passen. Ich könnte mir den auch gut irgendwann im Dschungel vorstellen. Aber gut, Kommen wir zurück zum Thema.
Was auch immer. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Marcel Heller durch den Dschungel läuft und irgendwie so eine Batterie voller Stockenten hinterherläuft, weil sie einen ähnlichen Laufstil haben.
Was heißt, er läuft? Er rennt. Heller rennt.
Ja, ja. Schneller
als. Ganz kurze Frage,
ja,
habe ich.
Ja.
Die haben doch am Böller, haben die da auch so ein Schild aufgehangen. Hier, Stopp Heller. Forrest Gump.
Okay. Basti, was wolltest du sagen?
Ich wollte, also wir haben ja, eigentlich ist ja das Thema gerade, glaub ich, dass Alex Meyer wieder zurück ist, oder?
Ja,
das,
eigentlich. Da wollten wir eigentlich.
Wie kommen wir nur von Alex Meyer zu Marcel Heller?
War es nicht, vielleicht haben die eine gemeinsame Ex-Freundin. auf jeden Fall, wie lange dauert das denn, bis er wieder wettkampffähig ist? Also er ist ins Mannschaftstraining eingestiegen, weiß man schon irgendwie, wann er überhaupt wieder im Kader stehen kann, ich habe da gar kein Gefühl für. Also nächste Woche bestimmt nicht. Irgendwie 2, 3 Wochen, 4 Wochen.
Ich glaube ich nicht. Also ich hätte jetzt auch gesagt 3 bis 4 Wochen. Ich meine, der war jetzt ganz, ganz lang, 3, 4 Monate tatsächlich komplett raus aus dem Geschäft. Ich glaube nicht, dass der vor.
Also ich hätte sogar geschätzt, dass der irgendwie so um die 5, 6 Wochen noch braucht, bis der das erste Mal wieder auf dem Feld steht.
Eigentlich muss er ja eine Vorbereitung machen in dem Sinne.
Ja, deswegen, ja. Also.
Gebe ich dem René recht. Also der Junge hat ja eine Knieoperation hinter sich. Ich gehe davon aus, lass es Oktober werden.
Ja.
Ich denke, im Oktober könnten wir nochmal drüber reden, dass der wirklich auch Einsatzzeit bekommt.
Ja, denke ich auch.
Da ist auch noch eine Länderspielpause jetzt bald auch wieder. Und dann,
ach Gott,
ja, die Länderspielpause.
Wer braucht denn das schon wieder? Echt jetzt? Ach du Kacke.
Ja, nee, irgendwann im September.
Jetzt nicht gleich, aber irgendwie bald.
Naja, viel zu bald, meine ich.
Genau. Da hat man sich gerade wieder an die Bundesliga gewöhnt, da kommt der langweilige Kacke.
Ja, naja. Nur gut. Naja. Aber gut, Alex Meyer, trotzdem freut mich natürlich auch, dass er wieder im Mannschaftstraining ist, wie sich das entwickelt. Ich denke, da können wir auch im Oktober nochmal drüber reden, ob er dann jetzt wieder in das System dann verändert werden soll. Aber es ist natürlich ein Fortschritt. Die Meyer-Fans freuen sich auch jetzt schon noch in ihren Bauch und das ist ja auch ganz nett.
Ja. Also ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen, wenn er wieder gesund ist. Die Frage ist halt wirklich dann, wie sich das dann auch systemtechnisch dann nachher auf uns auswirkt, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, uns da Gedanken zu machen.
Genau.
Bisschen weniger Zeit, Gedanken zu machen, haben wir auf unser erstes Heimspiel, nämlich gegen Augsburg jetzt am Wochenende. Was schätzt ihr denn so aufstellungsmäßig? Gleiche Aufstellung wie gegen Wolfsburg?
Ja.
Ich glaube, Injowski fängt an diesmal. Also.
Das ist ein guter Punkt. Aber für wen? Für Hasebe?
Nee, für Russ. Also.
Für Russ. Ja, und also Russ und
Hasebe Reinhardt.
Genau. Genau. Genau, okay. Okay, das macht.
Aber dann passiert ja genau das, was wir eigentlich befürchtet vorausgesagt haben. Russ als Kapitän raus aus dem Kader.
Wer, ich hab's gar nicht mitgekriegt im Stadion. Wer ist eigentlich Kapitän geworden, als Russ rausgegangen?
Otsche,
okay. Otschipka. Gut. Dann haben wir ja schon einen für Samstag.
Ja, klar, aber das war
Thema. Aber dann, muss man tatsächlich sagen, absolute Fehlentscheidung. Also, dann Vizekapitän Marco Russ, Fehlentscheidung.
Ja, im Prinzip kannst du das Gleiche wahrscheinlich in 8 Wochen, 9 Wochen auch sagen, Alex Meyer, Kapitän, Fehlentscheidung. Ja, sei denn, du stellst halt wirklich das System komplett auf ihn um. Ja.
Ich finde, das darf man auch gar nicht überbewerten, irgendwie, dieses Thema. Ich glaube, ich habe letztes Mal mit einem Gladbach-Spieler gelesen. Ich glaube, da gibt es gar keinen Kapitän, kann es sein. Die haben gesagt, also wir sind alle Spielermannschaft. Ich glaube, heutzutage, diese Leitwolf-Blabla-Diskussion, die ist auch so ein bisschen überholt. Ich glaube, das ist, wie gesagt, im Endeffekt müssen wir es dem Hasebe geben, damit er die offizielle Absolution hat, mit dem Schiri zu diskutieren. Und das wäre auch das Einzige, was mir einfallen würde, weil so ein jemand wie Stefan Reinhardt, der braucht auch keine Kapitänsbinde, um mir den Eindruck zu geben, dass er ein ruhiger Typ ist, der das Spiel ordnen kann und die Jungs im Griff haben könnte, wenn er sich jetzt irgendwie reinspielt. Also wer jetzt Kapitän ist, von mir aus, keine Ahnung, soll irgendjemand Kapitän sein.
Ja, also ich tue mich mit der ganzen Diskussion auch überaus schwer. Ich glaube, dass wir die Kapitänsdiskussion insofern wirklich entschärft haben, wie Basti das eben schon angedeutet hat, mit der Personalie Reinhardt, die eine Führungsfigur egal ob sie jetzt irgendeine Binde trägt oder nicht. Und ich denke, dass die Eintracht auch dementsprechend tragen wird. Aber das sind halt Dinge, wenn es bei der Eintracht gut läuft, kommt es auch nicht zwingend auf den Kapitän drauf an. Wie es sein wird, wenn wir uns vielleicht ein Stück weiter unten in der Tabelle einordnen, darüber vermag ich jetzt noch nicht zu urteilen. Das werden wir aber sehen, aber ich glaube auch, dass gerade in der aktuellen Phase es nicht so ganz relevant ist. Die Personalie Russ müsste trotzdem nochmal separiert diskutieren, weil es natürlich auch für die Person eigentlich auch problematisch ist, der ja eigentlich immer ordentliche Fußballspiele gemacht hat in der letzten Zeit und sich jetzt dann auch auf der Bank wiederfindet. Aber auch das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, dass Menschen wahrscheinlich auf der Bank sitzen werden bei der Frankfurter Eintracht, die man vorher da nicht erwartet hat. Und dann läuft es halt so.
Aber da zeigt sich doch dann eigentlich, ist das doch der Lackmustest für den Russ, ob ihm die Belange der Mannschaft über seine eigenen gehen. Und wenn er ein richtiger Kapitän ist, dann muss es ihm scheißegal sein, ob er oder nicht, sondern ob doch die Mannschaft gewinnt. Weil es ist ja hier nicht ein Marco-Russ-Verein, sondern es ist Eintracht Frankfurt. Und wenn der Trainer meint, Marco Russ ist jetzt gerade nicht der geeignete Mann, dann muss er ja als Kapitän, der er ist, sagen, alles klar, ich stelle mich in den Dienst in der Mannschaft und verbreite auch keine schlechte Stimmung.
Das wird er auch machen. Ich denke, das ist ein ganz Punkt und ich glaube, dass es genauso auch laufen wird und muss. Und das hat man auch in der letzten Saison schon gemerkt, als er ja wie gesagt, gegen ein paar Legenden, sage ich mal, anging. Da hat er ja auch die Mannschaft geschützt vor Angriffen von außen, was auch für mich auch dazu gehört. Wesentlich
problematisch. Und sich gegen den großen Herrn Grabowski angelegt, ne?
Ja, ich meine, ich mag Grabowski ja schon sehr, aber vielleicht ist so ein Ego-Spielchen ist der falsche Ausdruck, aber vielleicht ist so eine Profilierung von Russ auch mal gar nicht verkehrt gewesen. Was mir wesentlich größere Bauchschmerzen bereitet, sind also nicht so die defensiven Positionen. Ich denke, die haben wir dann zumindest versuchsweise ganz gut ausgearbeitet, wenn Hasebe die andere Position nimmt und Njoski reinrückt. Inouye links ist immer noch schwierig.
Bringt einfach nichts. Der zeigt immer wieder gute Trainingsleistungen und der versagt einfach immer wieder im Spiel. Also das ist jetzt die dritte Saison, wo es genau so läuft. Der bringt einfach nichts.
Ja, und das ist halt auch das, ich bin es auch echt einfach leid.
Es nervt einfach.
Dann geh halt den Weg und sag wirklich, okay, wir machen jetzt echt einen auf Harakiri hier. Ah ja, aber schlechter und wenig zielgerichteter vor dem Tor kannst du auch mit einem Gereski ja nicht laufen. Warum sollten wir es nicht mal probieren? Also wenn ein Stendera nicht rechtzeitig fit wird, so sieht es ja momentan aus, dann würde ich sagen, okay, probier es mal mit Gereski. Wenn es dann nicht funktioniert, kannst du immer noch anderweitig wechseln. Auch ein Cutlets würde ich nicht total in die will ich nicht total ins Abseits verbannen.
Ja, also mir wär egal, was mit Stendera passiert, die Geretziger-Lösung fürs Wochenende auf jeden Fall die richtige.
Ich finde auch, als er reingekommen ist, also ich finde, das kann man mal ausprobieren. Wir spielen gegen Augsburg und nicht gegen Bayern. Und ich denke, das kann man ausprobieren, weil, wie ich es schon gesagt habe, es ist ja nicht so, dass wenn wir Inouye rausnehmen, dass wir uns der unfassbaren Stärke berauben, sondern es ist wirklich, ich mag den Kerl irgendwie, aber es ist einfach nur noch nervig, wenn man das sieht und man hat immer wieder Hoffnung und denkt, Junge, du bist eigentlich so schnell und du könntest machen und tun. Da kommt wieder nichts bei rum. Aber ich glaube, Fee hat das auch gesehen. Also ich glaube, er hat gedacht, Junge, ich werf dich jetzt nochmal rein, aber die
aktuelle Diskussion, die jetzt entsteht, passt ja dazu. Deswegen hat er ja auch, keine Ahnung, wann hat er dann ausgewechselt? 50., 60. Minute?
Ja, irgendwie so in den Dreh.
Ja, relativ zeitnah und also war ja auch genau die richtige
Entscheidung. Vielleicht hat Inouye selber, also ich habe heute gelesen, vielleicht hat er auch selber keinen Bock mehr, weil er denkt, okay, in Deutschland ist es vielleicht für mich, ist es vielleicht in Deutschland auch zu körperbetont für ihn. Das kann ja auch sein, weil es gibt auch Spieler wie Trochowski, die dann irgendwie noch in Sevilla oder in Ivan Rakitic, die dann nach Spanien gewechselt sind, die dann mit dem bisschen mehr körperlosen Spiel viel, viel besser zurechtgekommen sind. Und dazu
oder
ein passt.
Kajo, der in die Schweiz gegangen ist.
Genau. Wir bringen ihn echt jede Folge unter, ey.
Ja. Nee, aber
ich finde es einfach so krass, jetzt die 30 wieder auf dem Platz rumlaufen zu sehen. Sorry, Basti.
Nee, alles gut. Ich wollte nur den Gedanken zu Ende führen, dass meiner Meinung nach sollte man wirklich dieses Auf und Ab beenden und ihn wirklich nach Spanien abgeben. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld dafür. Und wie der Marvin schon gesagt hat, es ist ja nicht so, dass es alternativlos ist. Also wir können Waldschmidt ausprobieren, Cutlets ausprobieren, Gereski ausprobieren, Gacinovic ausprobieren. Zur Not kann man, was weiß ich, noch irgendjemand, Castaños kann auch da spielen, wenn Meier wieder da ist. Also es ist ja wirklich nicht so, dass wir auf ihn angewiesen sind.
Wobei ich bei Castaños so das Gefühl hatte, dass er sich da, nachdem er gegen Wolfsburg mal irgendwie so ein bisschen da mehr links rausgerückt, das jetzt nicht unbedingt sich so wohl gefühlt hat. Also ich glaube, der braucht eher schon so die Präsenz in der Mitte. Aber
ja gut, zwei, bei meiner Aufzählung war es ja auch die fünf.
Aufzählungspunkt Nummer 6 oder so.
Wir haben auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Also ihr sagt, Injowski für Russ, dafür halt hinten rechts und Hasebe wieder rückt nach vorne ins Mittelfeld und der Herr Inui darf mal von der Bank aus zugucken und dafür kriegt Joel Gereskia mal die Chance von Anfang an.
Also bei Gereskia bin ich komplett bei euch und Inui raus bin ich auch komplett dabei. Injowski, ja, ihr habt recht, bessere Halbzeit als Hasebe, auf jeden Fall. Aber der hat auch schon viel Licht und Schatten. Also der hat auch immer mal 30, 40 Minuten überzeugt, aber auf Dauer oder so, wo ich sage, boah, das war mal ein richtig gutes Injowski-Spiel, schwer. Also von daher, auch wenn ich euch komplett recht gebe, was eure Spielanalyse von Wolfsburg angeht, tue ich mir schwer damit, Hasebe hinten rauszunehmen.
Okay.
Nun, also die Sache ist ja die, es ist ja immer die eine Sache, sich die eigene Mannschaft anzuschauen, aber wir müssen uns halt auch mal den Gegner anschauen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, mit welchem System werden die starten und wo könnte dann ein Hasebe seine Vorzüge dann doch auf der Rechtsverteidigerposition haben. Wenn ich alles korrekt sehe, wird er wahrscheinlich gegen Tobias Werner antreten. Werner ist ein relativ schneller Spieler und schlägt eigentlich auch relativ viele Flanken. Das Tor in Wolfsburg ist daraus entstanden, dass er eine Flanke nicht mehr bekommen hat, weil die Beine zu kurz waren. Ne? Also, ja. Das will ich jetzt nicht als alleiniges Kriterium nehmen, aber vielleicht ist das halt auch so ein Ding, wo man sagen muss, da ist halt Hasebe nicht hundertprozentig optimal.
Naja, gut, der Iggy ist hier auch ein kleiner Knopf, ne?
Also, ja, die aber Beine sind jetzt nicht länger.
Ja, das ist richtig, aber der weiß halt so eine Situation auch ein bisschen anders einzuschätzen, also weil er das aus Erfahrung, ich meine, man kann ja nicht sagen, Hasebe hat ja eigentlich kaum Rechtsverteidiger gespielt in seiner vorherigen Karriere, zumindest, also auch vor der Eintracht ist es ja nicht ein Stammrechtsverteidiger gewesen.
Nur in Wolfsburg?
Wolfsburg war es auch nicht so viel, glaube ich, es waren glaube ich auch nur 7 Spiele oder so.
Genau, da war
also er ich, ja auch. Ich bin bei Marvin bei der Dings. Ich habe auch genau an Tobi Werner gedacht und habe mir dann gedacht, oh je, hoffentlich läuft er dem nicht weg. Und dieses 4-1-4-1 von Augsburg ist ja auch viel auf die Flügel ausgelegt, dass Zintop dann mal wieder auftaucht. Und ich denke, dass wenn ein defensiver Injowski da ist, dass das für das Spiel besser ist. Und ich gebe dir Alex recht, das ist natürlich keine Dauerlösung. Wir reden hier nicht darüber, dass wir sagen, Injowski ist jetzt unser Rechtsverteidiger, sondern da haben wir natürlich noch die Hoffnung, dass da vielleicht noch was passiert.
Ja.
Oder Chandler wird fit irgendwann mal wieder. Aber wie gesagt, Hasebe konnte genau die Situation, die vielleicht Augsburg auch kreieren wird, konnte er in Wolfsburg nicht verhindern.
Ja, aber jetzt sprichst du schon einen guten Punkt an. Wollen wir denn zu der Gerüchteküche kommen oder haben wir dazu noch ein Thema?
Wir haben jetzt dann erstmal das Augsburg-Thema, was wir abschließen.
Mhm. Ah ja, okay. Ja, also wie gesagt, Augsburg finde ich halt insofern schwer zu bespielen, auch wenn ich sagen muss, dass das Spiel, was sie gegen die Hertha gemacht haben, also das war nix, ne? Das war nicht sonderlich ansehnlich. Da hat schon ein bisschen was gefehlt, ja. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie es im Endeffekt läuft. Aber ich kann mir schon vorstellen, Bobadilla ist ja da auch mit Gelb-Rot raus, der wird uns gegen uns dann auch fehlen, finde ich auch gar nicht so verkehrt. Nee. Für mich sind die Außen immer noch das Problematischste, wie gesagt, ein Tobi Werner, ein Esswein und ein Altitop, der nach vorne rückt. Das sind so die Positionen, da musst du aufpassen. So viel von mir zu Augsburg.
Für mich sind die unangenehm zu spielen und das wird meiner Meinung nach ein anderes Spiel als gegen Wolfsburg, ganz anderes eigentlich. Weil die Eintracht ist jetzt hier echt in der Bringschuld, was das Heimspiel betrifft. Augsburg ist auch nicht gut gestartet. Die werden auch hellwach sein. Ja. Und ich glaube nicht, dass es so leicht wird, wie man sich das eigentlich auf dem Papier vielleicht ausdenkt. Weil Augsburg ist ein unangenehmer Gegner. Die sind gut organisiert, ziemlich hart. Die können auch irgendwelchen leichteren Spielern von uns wirklich das Leben schwer machen. Gott sei Dank haben wir ein paar Bullen drin. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir es trotzdem schaffen, weil Seferovic ist da, Castanios, wir haben ziemlich viel Power im Spiel. Und ich glaube, da kann Augsburg uns vielleicht nicht so viel tun, wie gewinnt oder so. Nicht 2-1.
2-0.
Ich habe am Samstag Geburtstag und muss jetzt besonders, besonders optimistisch sein. Und deswegen tippe ich ein knappes 1-0.
Das war ja, da geht ja am Samstag alles.
Ja.
Ja, wo? Ich wollte gerade sagen, wie, wann, wo, was.
Scheiße, ich wollte eigentlich einen ruhigen machen. Nee, also,
ja, jetzt ist
ja, aber wenn ich euch Lumpis hier im Stadion sehe, dann gebe ich euch natürlich einen aus, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja, also das können wir aber auch vorher nochmal offline hier terminieren, nicht, dass die ganzen, ganzen Podcast-Hörer
wie, wie so eine Facebook-Veranstaltung.
Und dann stehe ich da und mein Konto sieht noch schlimmer aus als sonst. Also insofern. Aber dann lasse ich mir was einfallen. Also 1-0 mein Tipp.
Ich sag 3-1. Ich bin da äußerst optimistisch. Kommen wir mal zu dem Thema Gerüchteküche, was wir jetzt ja schon ein paar Mal angeschoben haben. Fralex, was macht der Herr Jung?
Der kommt am 30.08.
Das ist sicher.
Das ist sicher. Großkreuz ist jetzt kleine Ablenkung, die Eintracht sehr gelegen kommt, um Wolfsburg vielleicht auch nochmal zu signalisieren. So, seht ihr, wir können uns auch mit anderen Themen beschäftigen. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, also Großkreuz kommt never ever auf gar keinen Fall. Also, auch wenn die Dönerbudenbesitzer in Frankfurt alle schon die Gitter hinter die Fenster schrauben und sich vorbereiten, könnt ihr alles sein lassen. Auf keinen Fall kommt Großkreuz.
Also ich muss ja sagen, ich habe mich noch nie so wirklich intensiv mit der Personalie Großkreuz beschäftigt. Also das war für mich immer ein Dortmunder Spieler, Punkt aus Ende. Man hat ihn gesehen auf dem Platz, aber das war es auch. Und fand die Idee, als ich so heute Morgen gehört habe, gar nicht so verkehrt. Habe dann mal ein bisschen genauer recherchiert, auch mit einem Gespräch, was ich mit Bastian und dem Stadtkind im Endeffekt hatte. Und da ist mir dann doch aufgefallen, ach, das gefällt mir nicht so wirklich, ja. Ich meine, ich wusste auch, ich meine, natürlich ist es ja auch so, dass er ja auch eine Dortmund-Köln-Affinität hat, das ist ja okay, das ist ja für jeden dahingestellt, aber da sind so einige Dinge gelaufen, auch heftigere Vorwürfe, natürlich muss man die auch immer mit Bedacht hinterfragen, aber wenn das dann auch von mehreren Stellen kommt, also ich sag mal auch Rassismusvorwürfe, da muss ich sagen, ach nee, Großkreuz kann ruhig irgendwo anders bleiben. Und ich würde mich dann mit der anderen Lösung, die der Alex jetzt gerade schon, mit der sie schon kokettiert hat, mit der Sebastian-Jung-Lösung, könnte ich mich wesentlich besser anfreunden.
Also man darf halt auch nicht, also ich meine, wenn du dir mal anguckst, wen die Eintracht so als Spieler holt, da ist niemals so ein, ich sag's jetzt einfach mal, Proleten-Arschloch wie der Großkreuz dabei. Ja, also egal, was für Gerüchte um ihn rum kursieren, aber in Hotelhallen pinkeln, Döner werfen, das sind ja jetzt auch keine Gerüchte, sondern das sind ja alles Tatsachen, die tatsächlich passiert sind. Und so jemanden hat die Eintracht nicht in ihren Reihen. Und das tut sich auch in Armin Fee nicht an. Also da bin ich also genauso überzeugt, wie ich davon bin, dass ein Jung kommt, bin ich noch überzeugter davon, dass ein Großkreuz auf gar keinen Fall kommt.
Also ich hatte vorhin ja mal auf Facebook so die Frage gestellt, weil ich wissen wollte, was die Hörer davon wissen, und die sind durchaus ja auch gespaltener Meinung. Die einen sagen, okay, da haben wir jemanden, der Champions League-Erfahrung hat, wäre jetzt vielleicht ein kleiner Pluspunkt. Dann ist natürlich der Hinweis so nach dem Motto, naja, dann hast du im Prinzip zwei, die da irgendwie anfangen auf dem Platz, die du irgendwie kontrollieren musst. Du hast einen Zambrano, der vielleicht da irgendwie ein bisschen stichelt, und dann hast du vielleicht einen Großkreuz, der da noch irgendwie rumrennt. Weiß ich nicht. Dann hast du natürlich so diese ganzen anderen Dinge, die natürlich die Hörer auch angemerkt haben, mit diesen, was wir jetzt auch schon hatten, diese Fakten, die da durchaus neben dem Platz passiert sind, und diese ganzen Gerüchte, die da noch rumlaufen. Und ich fand auch, das ganze Thema kam jetzt irgendwie zu plötzlich raus. Also da war jetzt nichts irgendwie vorsichtig angedeutet oder irgendwas. Das war so sehr plötzlich, also für mich auch eher so Zeitungsente.
Ich denke, man muss aufpassen, dass man ihn nicht zu krass negativ bewertet. Also ich habe vor ein oder zwei Jahren, glaube ich, mal eine längere Reportage über ihn in der Elf Freunde gelesen. Und es ist wirklich so, es ist ein sehr, sehr einfacher Typ, der aus einer sehr einfachen Gegend kommt, der wirklich auch nicht aus autistischen Gründen wie bei Meier keine drei Sätze sprechen kann, sondern einfach, weil er keine drei Sätze kennt wahrscheinlich. Aber er hat irgendwie, eigentlich ist es ja trotzdem noch eine romantische Geschichte. Es ist einer, also ein Dortmund-Fan, der sich quasi in die Dortmunder Mannschaft gespielt hat, damit den Meister wird. Und gut, ich weiß nicht. Ich habe zwar noch nicht in einem Hotellobby gepisst, aber es könnte mir auch passieren, wenn ich den DFB-Pokalfinale verlieren würde. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das...
Confessions of Basti.
Also ich weiß, ganz ehrlich, wenn ich ein DFB-Pokalfinale verliere, packe ich nicht die Urinella aus.
Wie gesagt, es ist ein sehr einfacher Typ und klar hat er viel Mist gebaut. Und es stehen, wie gesagt, auch diese Vorwürfe im Raum, die natürlich auch von Büskens und Asamoah kommen, wo man auch nicht weiß. Also damals habe ich mir bei dem Spiel gedacht, wie will der Herr Büskens das gehört haben, was er mitten auf dem Spielfeld zum Asamoah gebrüllt hat.
Also Asamoah ist ja auch ein Penner, ne? Also das darf man auch nicht vergessen.
Eben, der hat auch seine Frau betrogen und hat Messerstichereien mit zwei Frauen bei sich zu Hause gehabt, weil er beiden voneinander nichts erzählt hat. Also man muss immer aufpassen, glaube ich. Was da wäre erzählt, ich weiß es nicht. Aber um jetzt mal auf den wichtigsten Punkt zu kommen, ich glaube, es gibt leider zu viele Dinge, die gegen ihn sprechen, als für ihn. Obwohl ein paar Sachen für ihn sprechen, wie Champions-League-Erfahrung. Er ist polyvalent einsetzbar, was, glaube ich, wir könnten quasi mit ihm zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir hätten auf Anhieb einen Linksaußen und einen Rechtsverteidiger in einer Person, was er beides schon sehr gut gespielt hat, unter anderem auch in der Nationalmannschaft. Und wenn er so ein Proletenwichser wäre, dann wäre er, glaube ich, zu dieser Milchbubi-Nivea-Bande nicht eingeladen worden, mit nach Brasilien zu fliegen.
Weiß ich nicht. Also dieses Argument Nationalspieler habe ich heute auch schon auf Facebook gelesen, dass dann jemand kommt und sagt, er ist ein Nationalspieler, ist Weltmeister.
Nee, ich sage nicht, dass er Weltmeister ist, ich sage nur, dass
Andy der Beck Herr Löw ist auch Nationalspieler.
So. Genau, aber Andy Beck ist ja auch ein glatter Junge. Ich sag jetzt, ich wollte mit Nationalspieler nicht die Leistung meinen, weil Weltmeister ist er ja nicht, er wäre ja nur fast reingekommen. Ich wollte eher sagen, dass der Herr Löw schon sehr, sehr penibel darauf achtet, wer charakterlich in Ordnung ist. Weil da ist jemand wie Gonzalo Castro, der irgendwie mal ein bisschen miesmuffelig vielleicht manchmal ist, der wird komplett rausgeschmissen. Kevin Prinz Boateng ist vom kompletten DFB irgendwie gecancelt worden. Ich sage nur, dass es für seinen Charakter sprechen könnte, dass er ein einfacher, aber trotzdem lustiger Typ ist, weil der Joachim Löw holt sich keine Stinkstiefel in seiner Mannschaft.
Das würde ich hundertprozentig so unterschreiben, mit einem kleinen Wink. Roman Weidenfeller spielt ja auch, hat ja auch in der Nationalmannschaft gespielt, ne? Ist ja auch.
Muss aber hart kämpfen.
Ja, klar. Ist halt aber trotzdem, ist auch für mich ein fragwürdiger Typ.
Ja, das stimmt auch, ja. Und, ich denke auch.
Also ist auch so von einer von der grobkörnigen Sorte, um es mal so zu sagen. Aber gut, ich glaube auch.
Ich sehe das im Endeffekt wie ihr. Ihr habt dadurch, dass ihr ihn so gebasht habt, habt ihr nur mein Helfersyndrom geweckt. Ich wollte ihn jetzt nur. Er hat mir ein bisschen Leid getan eben gerade.
Das ist vollkommen okay.
Der kleine Kevin.
Ja, aber ich denke, wir können uns alle damit abfinden, dass er wahrscheinlich nicht zur Eintracht kommen wird.
Auch nicht bezahlbar, ich glaube. Wir können es da schon zumachen.
Und warum solltest du es auch bezahlen? Weißt du, so geil. Ich meine, natürlich, das ist ein Spieler, der von der absoluten Motivation, auch von seiner Vereinsliebe, ein Stück weit absolut gelebt hat. Ich weiß nicht, ob er das Gleiche nochmal auf den Platz bringen könnte bei einem anderen Verein, zu dem er keinen solchen Bezug hat. Also das sind alles für mich Faktoren, die für mich eher da sprechen, von einem solchen Transfer Abstand zu nehmen. Und da muss die Eintracht halt sich anderweitig umgucken. Und das wird sie auch tun.
Ja, was auf jeden Fall interessant, es scheint auf jeden Fall Bewegung in die Personalie Inuit zu, ist das, was ich aus dem Gerücht mitnehme.
Ja, aber was ich halt auch interessant finde, was du gerade gesagt hast, weil denn mal ganz ehrlich, ne, ich habe es eben gerade hier auf dem Blog gelesen, hier vom Stefan, und das kann ich auch nur irgendwie so unterschreiben. Ja, wer ist denn so dusselig und zahlt für Inui Geld? Also jetzt mal bei allem Respekt. Wer zahlt denn für Inui auch und sei es in Spanien? Wer bezahlt denn Geld für den Menschen?
Keine Ahnung. Bitte Sevilla hat Heiko Westermann verpflichtet, also irgendwas scheint da ja auch nicht zu stimmen. Also
ja, vielleicht
können wir ihn zu Bitte Sevilla abgeben.
Ja, also genau. Bitte Sevilla scheint für mich so die Bundesliga-Resterampe zu sein.
Genau, die haben Van der Vaart, Westermann, da können die ihn auch
noch. Ja, also langsamer als Van der Vaart ist er definitiv nicht. Vielleicht können wir ihn, also das kann schon sein. Wir wissen ja nicht, ja, Betis, kann schon sein.
Keine Ahnung, wie gesagt. Ich glaube, wenn man ihn nicht so genau beobachtet und wenn man irgendwie, keine Ahnung, so ein YouTube-Scout aus Spanien, der irgendwie in der Sonne sitzt, da kann man schon ein paar gute Szenen zusammenschneiden.
30 Sekunden kriegst du schon zusammen.
Ja, bis zum Torabschluss. Dann hört das Video halt auf. So.
Ja. Du kannst ja die Torschüsse danach kannst ja weglassen. Dann machst du irgendwie einen Break und zeigst danach nur den Torjubel. Den Rest macht der Kopf von allein.
Ja, also ich meine, wenn ich mir die, weißt du, wenn du überlegst, was Real Betis ohne dieses Gerücht jetzt in die Welt setzen zu wollen, dass er wirklich zu Betis wechselt, aber wenn die da irgendwie wahrscheinlich so mit dem Roulette verpflichtet haben, so auch jetzt holen wir mal den, haben wir mal den, ach guck mal, da ist noch gerade, da sieht auch alles schon sehr, sehr einfach mal zusammengewürfelt aus, ja, und da würde er wahrscheinlich dann auch ganz gut reinpassen, ja.
Ja, man muss auch sagen, also Sebastian Bülter ist, glaube ich, für 2,5 Millionen Euro nach England gewechselt. Also dann kann auch irgendjemand 1,5 Millionen Euro für ihn irgendwie bezahlen. Ne?
Ja. Ist da nicht mehr so weit weg, ja, stimmt.
Naja. Und ganz, ganz ehrlich, also selbst wenn sie nicht viel für Inouye bezahlen, am Ende des Tages ist es ja auch dann einer weniger von der Gehaltsliste. Und da habe ich momentan so zwei Streichkandidaten. Das eine ist Inouye und das andere ist, so leid es mir tut, Medojevic. Ne? Also am Wochenende auch nicht im Kader gewesen. Scheint auch völlig von der Bildfläche verschwunden zu sein. Ich hatte gehofft, dass er sich in der Vorbereitung anbietet, ist nicht passiert. Also ja, ich glaube,
die Frage bei Inouye ist ja auch so ein bisschen, ich weiß es gerade auswendig nicht, aber wann läuft sein Vertrag aus? Ich meine, läuft der nicht nächstes Jahr aus? Oder endet der Saison? Ist
gerade erst verlängert?
Ich glaube, irgendeine Option wurde doch
irgendwie. Genau, der hat doch hier diese Option um ein Jahr Verlängerung. Das heißt, der müsste eigentlich bis 2017 laufen.
Das, so sieht's aus. Also ja, genauso.
Vielleicht ist das dann jetzt halt eben die Variante nach dem Motto, wir ziehen die Option und dafür darfst du dann irgendwie gehen und wir kriegen noch ein bisschen Geld in die Kasse.
Ja,
also
ich glaube, es
also ja, vielleicht. Ich habe gerade nachgeschaut, der hat nur noch ein Jahr Vertrag.
Ja, okay.
Da siehst du, bevor du dann nachher ohne Geld am Ende gehen lässt, dann lieber jetzt weg, weil Alternativen hast du und vermissen tust du vielleicht nicht wirklich.
Ja, und dann ist auch wirklich die Komponente, die Basti schon mal erwähnt hat, dass er vielleicht auch selber nicht mehr so die Motivation verspürt. Es kann eine Mischung aus vielem sein. Warten wir es ab, aber auf jeden Fall kommt da nochmal Bewegung rein, davon gehe ich auch aus und dann sehen wir mal, wer dann auf der Linksaußenposition dann nach dem 30.08. agiert.
Ja. Will da einer Geld wetten noch drauf?
Nee.
Ich habe meinen Fofi eingesetzt.
Ja, und ich habe den weitergesetzt für die Ingolstadt-Fans in ein paar Jahren.
Genau, Marvin muss seinen am Samstag im Stadion
genau, aufmachen. Marvin muss eher am Samstag.
Ja, ich bin der zum ersten Mal einlösen muss. Ja.
Du löst einfach direkt ein, egal was
passiert. Ja, was genau.
Okay, alles klar. Ja, nee, ansonsten gerüchtemäßig, wir haben jetzt die beiden Hauptfelder, würde ich mal sagen, abgearbeitet. Was mir jetzt nochmal zu Ohren gekommen ist, ist jetzt im Jugendbereich mehr oder weniger, dass der Enis Bunyaki irgendwo im Dunstkreis der dritten Liga gehandelt wird. Unser 19-jähriger, 17-jähriger Mittelstürmer, das würde ich gar nicht so verkehrt finden, wenn es da eine Ausleihmöglichkeit gibt. Ausleihen sollten sowieso viel öfter genutzt werden. Und wenn Medojevic, was Alex gerade gesagt hat, wenn der keine Rolle mehr spielt, dann ist der auch noch für mich ein Streichkandidat und auch sollte vielleicht noch veräußert werden, ne?
Ja.
Und Kind Zombie, von ihm hast du auch nicht so viel, ne?
Nee, nicht wirklich.
Also Kind Zombie in der letzten Saison noch so ein bisschen in der Nähe der Mannschaft bei Schaf gewesen, ist jetzt auch so ein bisschen außen vor. Auch da sollte man eine eventuelle Option auf eine Laie durchaus in Erwägung ziehen.
Ich denke, da passiert noch was. Wir hatten es ja auch vor 2 Wochen, hatte ich glaube ich gesagt, die Eintracht ist ja auch bekannt dafür, dass sie kurz vor Schluss auch noch mal ein paar Sachen raushaut. Wer weiß, wo vielleicht noch irgendwas, mit dem wir jetzt gar nicht mehr rechnen, oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kommt Sydney Sam doch noch, wer weiß alles.
Ja, würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen. Solange er noch keinen anderen neuen Verein hat, ist das alles noch im Bereich des Wahrscheinlichen oder Möglichen zumindest. Ne?
Vielleicht beobachten die auch jetzt irgendwie Gacinovic in den nächsten 1-2 Wochen noch und gucken. Weil ich muss sagen, wir haben ja gesagt, der ist ziemlich dünn und der braucht, ich habe letztens aber ein Foto gesehen, also der ist schon sehr, sehr muskulös und drahtig auch. Also er ist vielleicht dünn, aber es ist schon so ein bisschen...
Er ist halt kein Watz im Endeffekt. Ja,
auch so ein kleiner Killer vielleicht, wer weiß.
Da ist halt wirklich die Frage, wer sich dann nachher auf den Platz macht und dafür musst du dann erstmal in einem Spiel sehen.
Kleiner Killer. Gacinovic, der kleine Killer-Flo. Ja.
Hoffentlich so.
Ja. Okay.
Gut. Nächstes große Thema auf der Liste. Frau Alex, Sie wollten meckern über einen anderen Verein.
Ja, was heißt meckern? Ne? Also,
du hast gesagt, du willst meckern, jetzt mecker auch.
Mainz lässt sich ja gerade so ein bisschen für ihre geniale Choreo am Wochenende feiern. Die hatte eine Nothing Else Matters Choreografie. Vielleicht klingelt es jetzt schon bei dem einen oder anderen. Ja, ist natürlich eine aufgewärmte Suppe. Aufgewärmte Suppe von der Eintracht hatten wir vor 3 Jahren. zum Auftakt der Saison 2012-2013 gegen Bayer Leverkusen, auch Choreografie Nothing Else Matters, hatten die erste Strophe ins Deutsche übersetzt. Der Stehblock war gesperrt, alle Fans waren im Oberrang. Da hatten wir dann die Bänder mit dem deutschen Text vom Metallica-Lied und unten stand halt Eintracht Frankfurt Nothing Else Matters. Von daher ist der Drops ist gelutscht, liebe Mainzer. Ich weiß, es zu schätzen, dass wir euer Vorbild sind und dass ihr uns nacheifern möchtet, aber ist eigentlich nicht geil.
Ja, aber diesmal Glück gehabt, dass sich keiner in die Choreo reingeschmuggelt hat, oder? Also
kein Flieger oben drüber, kein alles Flieger, gut gelaufen.
Keine Honduras-Gang, kein gar nichts.
Vielleicht haben sie vorsorglich den Luftraum gesperrt, weil sie Angst hatten, wer weiß.
Hat ja auch nicht geholfen, also.
Und außerdem lügen sie doch einfach. Es ist blanker Hohn. Es wird blank gelogen, wenn ich höre Nothing Else Matters. Ja, was denn? Und dann ist wieder die Karnevalszeit und dann finden sie alle nur Karneval geil. Ja, also entscheidet euch.
Vor allem war das Spiel gar nicht ausverkauft. Also das habe ich in Mainz auch mal. Also in Mainz habe ich auch gelesen, die Dauerkarten sind auch ein bisschen zurückgegangen irgendwie. Also da ist so diese Etablierungseuphorie, will ich sie mal nennen, ist auch ein bisschen verflogen.
Ja, ich glaube schon, das ist echt so Generation Nulljock momentan. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch der Ansicht, dass Mainz sich da auf gefährlichen Wässern, sage ich mal, ein bisschen bewegt, aber die machen es ja im Endeffekt ganz gut, haben ja jetzt auch ihre Rechte veräußert, ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht, beziehungsweise haben ja jetzt so einen Sponsorenvertrag an Land gezogen und der gibt denen natürlich finanziellen Spielraum, selbst wenn es mit den Zuschauerzahlen nicht ganz so grandios sein sollte.
Was heißt Sponsorenvertrag, ne? Also ganz so geil ist es natürlich nicht, was sie da an Land gezogen haben. Das Einzige, was sie halt gemacht haben, ist, sie haben sich Liquidität verschafft, ne? Also ja, es ist ja ein Vermarktungsvertrag, wie ihn fast jeder Bundesliga-Club heute hat, der einfach Liquidität braucht. Und nichts anderes ist es. Also ist jemand, der kauft dir sämtliche Karten für die nächsten 5 Jahre auf den Business Seats in den Logen und so weiter auf einen Schlag ab und vermarktet die unter eigenem Namen zu einem eigenen Pricing. Du gibst damit einfach ein Stück deiner Hoheit im eigenen Haus ab, aber was du halt hast, ist, du hast sofort liquide Mittel und sofort Geld in der Tasche. Also,
du hast Planungssicherheit, das ist ja, ich meine, die kriegen die Kohle ja nicht auf einmal, die wird ja über 10 Jahre irgendwie
genau,
gestaffelt
kriegst,
und das ist nachher
irgendwie... Du kriegst natürlich einen ordentlichen Batzen Upfront.
Ja, du hast halt einfach, du weißt halt einfach gesetzt, du hast jedes Jahr deine 25, vielleicht noch, wenn du selbst ein bisschen wachst, 30 Mio halt sicher auf dem Konto erstmal drauf, ja. Du musst dich halt selbst nicht irgendwie um das Thema kümmern. Und wenn du das halbwegs clever gemacht hast, hast du nachher auch noch so ein bisschen Mitspracherecht, in welche Richtung das vermarktet wird. Also kannst das Thema halt vielleicht auch noch ein bisschen mitsteuern an der Stelle, ja.
Nein, also das ist halt das Problem, was das Ganze mit sich zieht, ist klar. Für Mainz ist das mit Sicherheit eine tolle Sache, gerade weil das einfach eintritt, was ihr gerade angesprochen habt. Zuschauerzahlen gehen zurück. In der Situation einen Vermarktervertrag an Land zu ziehen, der sich einfach um einen Großteil der Einnahmen kümmert, ist natürlich eine tolle Sache. Mhm. Aber du nimmst dir halt auch einfach eine Einnahmequelle, die du selbst mit eigenen Mitteln hochpushen könntest, ne? Also du kannst natürlich deutlich mehr als das, was du von denen bekommst, selbst generieren, wenn du es schaffst, deine Hütte ständig voll zu kriegen, wenn du es schaffst, deine Logen zu vermarkten, wenn du es schaffst, Firmen an Land zu ziehen, die Business Seats kaufen. Ne? Also dann kannst du natürlich deutlich mehr da rausholen, als das, was jetzt der Vertrag hergibt.
Ja gut, aber du musst also halt auch wesentlich mehr Aufwand betreiben und dann musst du halt auch wieder gucken, wie viel mehr Aufwand muss ich betreiben, was bringt mir das an mehr Kosten und wie groß ist nachher wirklich der Mehrgewinn, den ich machen kann. Bringt mir das so exorbitant
Aufwand, ne? Also
viel,
du musst,
ja?
Du musst erfolgreich sein. So, und
das kommt noch hinzu,
Mainz
ja.
Momentan nicht. Das heißt, für die ist der Vermarktervertrag gerade tatsächlich eine gute Sache. Hm. Aber das ist jetzt auch nicht so, als würde da jemand daherkommen und ihnen 260 Millionen schenken. Ne? Also,
naja.
Das ist jetzt nicht
aber
so,
ich denke, die haben es auch besser gemacht als wir eigentlich. Also wir haben ja auch so einen Vertrag noch an der Backe bis 2020, glaube ich.
Ja.
Und gut, mir wurde das ein bisschen zu viel aufgeblasen, weil es hört sich immer so viel an, 260 Millionen Euro und bla bla. Im Endeffekt sind das 5 Millionen Euro im Jahr mehr, als sie mit Marke jetzt schon einnehmen, also
genau.
Gerade. Und ja. Das, die haben das immer wieder gesteigert, sehen sich wahrscheinlich jetzt selber irgendwie an so einer Grenze, auch was international betrifft.
Genau.
Haben jetzt quasi diese 5 als Steigerung genommen, alles was drüber ist, müssen sich mit Infront ist es oder Sport 5?
Infront.
Infront.
Sport 5 ist es bei uns.
Ja, müssen sich mit denen teilen, geben natürlich dann, wenn Mainz durch die Decke geht, einen Teil der Mehreinnahmen ab, haben aber auch die Sicherheit sich gekauft. Im Endeffekt ist das ein harmloser Vertrag, der Mainz vielleicht auf Schnitt vielleicht irgendwie 5 Millionen Euro mehr im Jahr bringt, was jetzt irgendwie auch kein, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so, also was in der Presse stand, kann Mainz jetzt Europa angreifen und blablabla, das sehe ich irgendwie gar nicht.
Genau, also nee, das bin ist ich genau nicht. Deiner Meinung.
Das ist ein harmloser Vertrag, der ja. ein bisschen mehr Geld, die hätten wahrscheinlich 3 Millionen mehr gemacht, jetzt haben sie 2 Millionen mehr. Und klauen sich ein bisschen Wachstum, weil Infront hat für die nächsten 10 Jahre diesen Vertrag immer 5 Millionen. Wenn Mainz das jetzt irgendwie auf 40 Millionen steigert, müssen sie von diesem Mehrgewinn natürlich auch was abkriegen.
Ja, und du hast halt die Sicherheit, ja, wenn es im nächsten Jahr halt runtergeht und du genau, dann halt wirklich gar keinen Erfolg mehr hast, dann kriegst du halt trotzdem deine 25 Millionen im Jahr. Also.
Das ist im Endeffekt eine Wette von Infront, wie das halt mittlerweile leider auf dem Kapitalmarkt so ist. Wenn Mainz durch die Decke geht, profitieren beide. Wenn Mainz am Arsch geht, dann profitiert Mainz.
Ja, gut, das ist halt, wenn du mit Risiko in so ein Thema eingehst und da halt Geld investierst, das ist, da kannst du auch Aktien handeln, hast dasselbe Spiel, entweder das klappt oder das klappt nicht. Ja.
So. Gut.
Basti wollte noch was zu Sky90 sagen, glaube ich, oder?
Aber ja, ich habe hier, also beim diversen Punkt habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, dass ich sehr beeindruckt vom Dortmund-Spiel war. Also ich saß hier Samstagabend und habe gedacht, ach du liebe Zeit, Gott sei Dank mussten wir nicht als erstes gegen die spielen, weil ich glaube, die hätten uns auch irgendwie ein bisschen vergewaltigt.
Absolut.
Ich kann ihn überhaupt nicht leiden, unseren Taschentuchel und überhaupt. Man muss ihm aber eins lassen, dieser Fußball, dieser Mix aus Klopp und Tuchel, das war schon sehr beeindruckend. Also ja. Das hat diese halbe Stunde war mit diese beste halbe Stunde, die ich seit langem, langem, langem gesehen habe.
Ja, absolut. Bin ich voll deiner Meinung. Ich habe es mir auch angeguckt. War das beste Spiel, was es am Wochenende gab. Also klar, Bayern hat 5-0 gegen HSV gewonnen, aber seriously, es ist der HSV-Abstiegskandidat. Ne? Also ist nicht zu vergleichen mit dem, was Dortmund hier gegen Borussia gezeigt hat. Und vor allen Dingen, es war halt echt schön anzusehen. Und was mich besonders beeindruckt hat, war, da hat mich auch wieder jemand Lügen gestraft. Mkhitaryan, den hätte ich vor der letzten Saison schon verkauft. Mkhitaryan war für mich der absolute Chancentod in Person, der zwar einen guten Fußball spielt, viel Qualität hat, vom Typ her ein bodenständiger, untätowierter, ungegelter Fußballer ist, eigentlich sehr mag, der was Tor nicht trifft. Und irgendwas hat Tuchel mit ihm in der Vorbereitung gemacht. Keine Ahnung, 2 Tore gemacht, vorbereitet, Riesenspiel gemacht. Also Hut ab, das war eine große Leistung. Und es war ja auch das, was ich am Anfang schon gemeint habe. Wenn Dortmund das Niveau hält, sind sie wieder oben dabei.
Ja, was ich mir auch noch notiert hatte, wir hatten ja den Max vom Rasenfunk zu Gast, wo wir diskutiert haben über Ballbesitz, Fuß, Gegenpressing. Und da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Ich habe vorausgesagt, dass der Herr Zorniger in Stuttgart ein paar Probleme mit seinem Spiel kriegen wird. Und Köln hat es ja auch dann gezeigt, dass es eigentlich nicht manchmal nicht so schwer ist, das irgendwie zu enthebeln, sage ich mal. Wenn man tief genug steht, dann gewinnt man halt mal 3-1 in Stuttgart, obwohl alle Statistiken für Stuttgart sprechen.
Ja.
Es ist, wie gesagt, es wird eine sehr spannende Saison, was das betrifft, finde ich.
Nee, das hast du echt, also muss man auch mal sagen. Hut ab, Basti, hast du gut gesehen und genau so war es dann auch. Und Köln halt war unglaublich smart in ihrem Fußballspiel.
Ja, ich denke, wenn man sich gegen so Mannschaften, die so wirklich auf Jagd, man sich da ein bisschen beruhigt. Und ich denke, das können wir zum Beispiel auch. Ich denke zum Beispiel, dass so jemand wie Reinhardt auch mal in der Lage ist, so eine Pressing-Situation aufzunehmen, wo er dann irgendwie 3 Leute überspielt und dann hat man schon mehr Platz und dann. Keine Ahnung.
Da geht er was, ne?
Ich denke auch, das ist eher eine Taktik. Ich glaube. Ich weiß nicht, Stuttgart wird mehr auswärts. Ich prophezeie, Stuttgart wird mehr Auswärtsspiele als Heimspiele geben.
Also 0 und 1. 1 und 0.
Naja, schau. Und was der René eben angesprochen hatte mit Sky90, da wollte ich nur ganz kurz sagen, weil das auch in unsere Sky-Bashing-Podcast angeschlossen hat. Also Sky90, wenn man der erste Bundesligaspieltag, und wir haben alle gesagt, wir freuen uns und jeder hat Bock und Konferenz und hier und Sportstudio und überhaupt. Wie kann man an so einem ersten Spieltag Sky90 mit Berti Vogts und Klaus Augenthaler besetzen? Das ist, ich habe zu Hause gesessen und habe gedacht, ich rufe euch an und wir machen einen Live-Podcast und reden über diese Sendung. Weil es war teilweise wirklich nicht zu fassen, was da geredet wurde. Mir fällt jetzt sogar nicht mal irgendein bestimmtes Thema ein, weil es waren teilweise solche zusammenhanglosen Sätze. die in sich schon keinen Sinn gemacht haben, wo ich einfach da gesessen habe und gedacht habe, oje, oje. Und ich habe gedacht, vielleicht hat es einer von euch auch gesehen oder einer der Hörer. Und es ist einfach, es ist, wie wir es schon damals gesagt haben, es ist echt kurios teilweise.
Ja, ich habe das zum Glück gar nicht verfolgt. Ich hätte es wahrscheinlich sogar, hätte ich jetzt irgendwie Zeit dafür gehabt. Aber siehst du mal, gut, dass wir es nicht gemacht haben, aber es ist schon teilweise kurios, was die da immer zusammenstellen. Normalerweise oder in der Hochphase ist es ja echt nicht verkehrt, wenn die richtigen Leute da sind. Aber das klingt mir doch nach einer sehr abenteuerlichen Auswahl an Gästen.
Ja, vor allen Dingen, also Sky haben wir letzte Woche, ne, vorletzte Woche, ich war ja letzte Woche nicht da, haben wir noch über hier Montagsmaler Erik Meyer gesprochen. Anstatt dass man auf uns hört und man ihn aus dem Programm nimmt, nein, jetzt ist er auch noch zusammen in der Spieltagsberichterstattung auf Sky. Alle Spiele, alle Tore macht ihr zusammen mit der, wie heißt sie?
Jessica Kastrop.
Genau, da darf er jetzt auch mitmischen. Also Erik Meyer, die nächste große Nummer, Neuentdeckung von Sky.
Ja, also es zeigt mir deutlich.
Stern am Fernsehhimmel.
Es zeigt mir deutlich, dass ich nur noch zu Spielbeginn einschalten sollte und keine Minute früher. Und dann in der Halbzeitpause gehe ich mir einen Kuchen backen.
Also manchmal macht ja Sky tatsächlich ganz, ganz nette Sachen. Ne? Also die Insider-Reportagen habe ich ja auch vor zwei Wochen noch gelobt. Mhm. Habe ich mir gestern Abend, da ist mir extra sogar noch aufgenommen, kam nämlich eine Insider-Reportage, halbe Stunde über Pirmin Schwegler. Ja. Köhler war auch mit dabei. Ging so ein bisschen um das Thema Krebs überwinden, Fußballprofi, passen die zwei natürlich super zusammen, wurde auch viel in Frankfurt gedreht. Aber selbst die halbe Stunde Reportage hatte Bildniveau, ne? Also sie haben dann die Ärzte von damals interviewt, die sich natürlich alle noch en Detail an den Schwegler erinnern können. Also darf man mal nicht vergessen, bei denen gehen pro Jahr Dutzende von Kindern durch. Der Schwegler Krebs hatte, ist mittlerweile auch über 20 Jahre her.
Ich sagen, wie alt war der, als die Diagnose gestellt wurde?
Drei.
Ja, also das sind ja...
Sie waren alle da.
Ja, natürlich. Alle. Ja.
Genau, und sie wissen auch heute noch alle en Detail, was Schwegler an Tag 1 gegessen hat, was, keine Ahnung, was noch alles. Also das hatte echt ein bisschen Bild-Zeitungsniveau. Ich fand's schön, Benny Köhler mal wieder zu sehen. Der war dann zu einem Interview nochmal geladen, da haben die zwei sich dann noch so ein bisschen ausgetauscht. Haben sie auch nochmal so die Szene gezeigt, wo in der siebten Minute beim Spiel alle Spieler, oder wo es die Spielunterbrechung gab und alle, die Benny Köhler mit der Nummer 7 Trikots angezogen haben und so, waren nochmal ein paar schöne Szenen dabei, aber auch da Sky, ja, da kann man die Messlatte ein bisschen höher anlegen, also da waren schon bessere Dinge dabei.
Okay. Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Dokumentation wurde von der TSG Hoffenheim PR-Abteilung gedreht, weil Dietmar Hopp hat auch ziemlich lange Redeanteile gehabt und hat gesagt, wie toll das alles. Also, wenn Sky Bock auf diese Doku gehabt hätte, also Schwegler hat ja lange genug in Leverkusen gespielt, der hat lange genug bei uns gespielt. Ich will jetzt hier keine Verschwörungs- und mir keinen Aluhut aufsetzen, aber komisch, dass das jetzt erst rauskommt, wo er in Hoffenheim spielt und wo Dietmar Hopp viel, viel Geld für Spenden ausgibt, was im Krebsbereich ist, was natürlich eine gute Sache ist, aber dass diese
Doku jetzt gerade... Was natürlich auch mehrfach gestern zur Sprache kam.
Ja, richtig, das meine ich.
Wie unerwartet.
Jetzt rauskommt, ist dann schon, weiß ich nicht. Wenn Sky, das wusste ja jeder, das hätte man ja auch machen können, als die Eintracht, als Schwegler bei uns gespielt hat und man hätte zeigen können, wie unsere Ultras Spenden sammeln für eine Kinderkrebsstation und gut, passt natürlich nicht in das Bild, was die Leute von Eintracht haben und gut, keine Ahnung.
Ja, aber das habe ich mir eigentlich auch, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Hätte eigentlich auch ganz gut in unsere Zeit gepasst. Da gab es ja auch ein paar Sachen. Aber gut, ich glaube, Hoffenheim ist einfach unkritischer und da kann man das einfach mal machen.
Ja, also vor allen Dingen, die Dokumentation hat ja auch nur eine halbe Stunde gedauert. Normal dauern diese Insider-Reportagen alle eine gute Stunde. Die letzte, die ich gesehen habe, jetzt vor zwei, drei Wochen, hatten sie Thorsten Kienhöfer begleitet. War auch sehr interessant. Eigentlich auch echt gut gemacht. Also von daher bin ich normalerweise tatsächlich ein Fan davon. Auf diese Verschwörungstheorie, die der Basti gerade aufgebracht hat, bin ich noch gar nicht gekommen, aber ich bin sofort Feuer und Flamme dafür.
Gut, dann nähern wir uns quasi den Schlussminuten. Ich habe noch so ein paar Linktipps rausgesucht für den einen oder anderen, der zwischen dieser Folge und der nächsten Folge ein bisschen was zum Überbrücken braucht. Ich fand zum einen das Interview mit Seferovic in der FAZ ganz interessant, wo er auch so ein bisschen sagt, dass er eigentlich gerne nach oben will und Champions League oder Europa League und so weiter spielen will. Kann man sich mal durchlesen. Wer eine schnelle Zusammenfassung des ersten Spieltags sucht, findet auf Reses Sportkultur den ersten Spieltag zusammengefasst in 11 lustigen GIFs. Da kann man noch
mal. Habe ich gerade eben das erste Mal gesehen. Ich find's geil. Also solltest du auf jeden Fall in die Shownotes.
In genau diese. Packen.
Shownotes. Ja. Also für die Leute, die es auch nicht kennen, das sind diese Notizen unterhalb unseres Podcasts auf der Webseite. Shownotes.
Genau. Schön aufgeführt zu allen Themen. Alle Links findet ihr wie immer unter eintracht-podcast.de. Ne? Da dürftet ihr dann auch den Link finden zu dem Artikel von fußballgeld.de, die sich so ein bisschen mit Verteilung Fernsehgeld für die aktuelle Saison beschäftigen. Vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Und wer außer unserem Podcast noch ein bisschen mehr Podcast auf die Ohren haben möchte, dem kann ich zum einen von Max, der ja letzte Woche zu Gast war, den Rasenfunk, die Schlusskonferenz zum ersten Spieltag empfehlen. Und ich habe noch eine neue Podcast-Empfehlung, ganz neu, unter dem vielversprechenden Titel Den macht sogar meine Oma.
Wo hast du das denn her?
Natürlich aus dem Rasenfunk. Ja, ich habe mir die erste Folge von denen schon angehört, die sind eher so ein bisschen allgemeiner unterwegs, aber ist ganz lustig, ganz unterhaltsam, kommt auch nur einmal im Monat, also das kann man sich, glaube ich, ganz gut noch antun.
Das klingt doch gut. Da schaue ich mal rein, beziehungsweise ich höre rein. Reinschauen kann ich auch, aber da sehe ich halt nichts.
Ja, musst da halt dir den Player da angucken, wie der Balken sich füllt. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ich würde es mir eher anhören. Funktioniert ganz gut. Läuft so eine knappe Stunde. Kann man sich, glaube ich, ganz gut zwischendrin mal anhören.
Okay.
Ja, da würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche mit einer doch recht lang gewordenen, gut gefüllten Folge. Ich danke euch wie jede Woche, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wurde in den Kommentaren zur letzten Folge oder in den Hinweisen darauf hingewiesen, dass ich doch viel öfter auf unsere Patreon-Kampagne hinweisen kann. Das tue ich hiermit. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes und wir freuen uns natürlich über Feedback zur Sendung, Bewertungen auf iTunes, Kommentare im Blog, auf Facebook, auf Twitter, was auch immer. Wenn ihr den Marvin am Samstag am Stadion seht, gratuliert ihm recht herzlich zum Geburtstag. Ja, und ich würde sagen, wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut.